Superflex PPR Tight End Premium. Kyle Pitts oder Darren Waller?
Waller.
Servus und herzlich willkommen zur neuen Folge von Dynasty Flow, der Dynasty Show von Phil und Flo. Hi Phil, na, wie geht's dir im hohen Norden? Ich habe gehört, Thomas Schaaf ist so gut wie zurück in Bremen.
Ja, mittlerweile wird mich selbst das nicht mehr stören. Ich bin jetzt schon so in einer Egalphase. Ach Gott, ich habe das Spiel am Wochenende gesehen mit meinem Schwiegervater in Spee, möchte ich fast sagen. Und ja, mir blieb nichts anderes übrig, als mir 4 Franziskaner-Kellerbier in den Kopf zu dröhnen. Anders war es nicht zu ertragen.
Ja, das war, gegen Mainz hatte der davor schon verloren. Ich weiß nicht, gegen wen es jetzt ging bei euch.
Union Berlin.
Ah ja, Union Berlin, ja. Ah ja, richtig. Auch 3-1 Schlappe, glaube ich, ja. Okay.
Der Weltstar. Das war nix. Der Weltstar Poyan Palo hat uns
ja, stimmt. Hattrick, ne?
Einen Hattrick eingeschenkt. Hat er davor auch erst seit November nicht getroffen.
Ja, bei euch geht einiges, muss man sagen. Ich habe vorhin sogar noch gelesen, Kofeld bleibt jetzt noch bis Saisonende zumindest. Ich bin ja gespannt. Ich hätte Thomas Schaaf Revival wirklich sehr gefeiert, aus reinen Nostalgiegründen.
Ja, aber das ist auch so ein bisschen wie Peter Neururer auf Schalke immer gefordert wird, ne?
Absolut, die wären noch nicht abgestiegen, hätten sie den großen Peter mal geholt. Aber gut, dafür macht es Bo Svensson in Mainz mit irgendwie 27 Rückrundenpunkten. Was sieht das, dass sie standen beide bei 7 Punkten nach der Hinrunde, das war verrückt. Naja,
Respekt.
Whatever, soviel zum Fußball. Wir kommen mal zu unserem eigentlichen Thema, dem Football und Dynasty Game.
Draft Week ist hier.
Ja. Junge, es ist so geil. Ich freue mich schon so übertrieben auf Donnerstag. Ich weiß gar nicht, ich könnte jeden Tag Draft Day angucken und es ist, der Hype läuft über einfach.
Auf jeden Fall. Erstmal eine Palette irgendwie aufputschende Brause in den Kopf drücken, damit man die Nacht durchhält. Aber ansonsten, let's go.
Ich glaube, den schaffen wir am Ende komplett ohne Koffein. Da werde ich mir schon auch ein paar halbe reinschrauben, ehrlich gesagt, wenn wir das gemeinsam angucken. Jetzt ist ja für Freitag auch noch schlechtes Wetter angesagt hier in München. Dann kann ich meinen Urlaubstag auch guten Gewissens wirklich irgendwie dann mit dem Auskatern verbringen. Und muss nicht der schönen Sonne draußen zuschauen, die ich nicht nutzen kann. Von dem her, besser könnte es gar nicht gehen eigentlich.
Ja, also bei mir wird auch ich habe Freitag zum Glück auch Urlaub und es wird auch ein vollgepacktes Wochenende, kann man sagen, zwischen Umzugsstress bzw. Kartons packen, Pokal-Halbfinale und ja.
Wie habt ihr das geschafft, Alter? Das ist komplett verrückt einfach nur.
Ja, du, blindes Huhn trinkt auch mal einen Korn. Ja. Also, am besten werden wir noch Pokalsieger und dann spielen wir spielen wir international und spielen zweite Liga. Das wäre doch mal
ja,
was.
Ja, das wäre verrückt. Ja. Alemannia Aachen-Vibes kommen hier hoch. Aber ja, es ist wir kommen mal langsam zu unserem etwas ausgedünnten News-Segment dieser Woche. Es gibt nicht so wahnsinnig viel, haben wir uns jetzt halt vorher gedacht. Ich habe keine Lust, weiter über den Niners Quarterback an 3 zu spekulieren, weil, ja.
Mac Jones steht fest, sag's doch einfach.
Ich muss mich langsam damit anfreunden, aber ich habe immer noch nicht aufgegeben. Ich hoffe einfach, Justin Fields wird's und bis das feststeht, dass es nicht ist, glaube ich ganz fest dran und werde keinen 1-0-2 verkaufen.
Vor der Aufnahme hast du schon angefangen, Mac Jones dir schön zu reden, gib's doch zu. Also.
Ja, natürlich, musst du ja auch. Das ist ich muss jetzt anfangen, mir Mac Jones schön zu saufen, sonst kann ich mich am Donnerstag hier aus dem 5. Stock stürzen. Das ist Und das willst du auch nicht sehen.
Ja, du hast, nee, muss nicht sein. Aber du hast ja schon heute bei Twitter gepostet, dass das für dich hier ein bisschen Gesprächstherapie ist. Ich höre dir zu, ich habe ein offenes Ohr für dich. Ich muss mich nicht aufregen, Donnerstag, von daher ist es alles okay. Ja,
stimmt. Wenn das eigene Team keine Picks hat, dann kann man sich auch nicht viel drüber aufregen.
Total entspannt. Total entspannt.
Ja. Absolut. Ja, genau. Wir kommen dann jetzt doch endlich zum News-Segment. Ich habe schon ein paar Anläufe versucht, aber ich krieg's kaum hin. Die Atlanta Falcons stehen im Mittelpunkt. Sie hören sich angeblich, also sie legen nicht direkt auf, wenn Teams anrufen und sich nach Julio Jones erkundigen. Und ich bin relativ sicher, das wäre in den Vorjahren anders gewesen. Jetzt sind die Atlanta Falcons in der Cap-Hell. Ich glaube, wenn sie Julio nach dem 1. Juni traden, dann können sie 13 Millionen ungefähr an Cap freimachen. Sollten sie ihn jetzt sofort traden, dann kriegen sie einen 23 Millionen Cap-Hit in die 2021er Bücher. Das ist also so gut wie vom Tisch. Ja, was denkst du denn darüber? Glaubst du, dass Julio gedealt wird? Und wenn, ja, oder ja, genau, erstmal dazu. Glaubst du, dass da irgendwas passiert?
Also schwierig, das wird für mich irgendwo nur, ja, natürlich die Cap-Situation, das würde schon Sinn ergeben, aber ansonsten würde es für mich einfach keinen Sinn ergeben, dann den Vertrag von Matt Ryan umzustrukturieren vorher und ihn praktisch mehr oder weniger etwas langfristiger an die Franchise zu binden. Wenn, dann hätten sie beide auf einmal ja wegschicken sollen. So, wie gesagt, ergibt es für mich wenig Sinn.
Ja, ich stimme dir dazu. Für mich ist das ein bisschen Sterben auf Raten in Atlanta aktuell. Du hast sogar den Bonus dieses Nummer 4 Picks in einer Klasse, wo 4, also auf jeden Fall mal valide Quarterbacks da sind. Im Prinzip sogar 5. Das heißt, du kannst das, du hättest eigentlich da die Chance auf einen Restart gehabt, hättest halt jetzt halt mit dann, und dann hätte es für mich auch Sinn ergeben, Ryan und Julio zu dealen, nochmal Kapital draus zu schlagen und dann mit einer rund erneuerten Mannschaft über die nächsten Jahre wieder was Neues aufzubauen. Im Winnow sehe ich die Falcons überhaupt nicht, auch nicht mit Ryan und Julio. Die Defense ist wirklich, es ist sowas von mies. Bei aller Volatilität von Defense year over year kann ich mir nicht vorstellen, dass die nächstes Jahr auch nur mittelmäßig sein werden. Allein das wäre der Grund, dass man Julio schon traden könnte. Und dann lass uns mal davon wegkommen und was das Ganze für Dynasty bedeutet. Ja, potenzielle Landing-Spots für Julio. Gibt es irgendwelche Teams, die dir in den Kopf schießen, die da bei den Falcons angerufen haben könnten?
Schwierig.
Also. Ich hab heute einen PFF-Tweet gesehen. Ich glaube, da waren die Packers dabei, da waren die Ravens dabei. Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, ob die Dolphins dabei waren. Aber das wären da so Kandidaten, sag ich mal, alle die wir früh oder generell, sag ich mal, in Runde 1 für einen Wide Receiver auf dem Zettel haben. Wäre ja eigentlich schon eine ganz coole Lösung für den einen oder anderen, die da im Winnow sind.
Die Colts würde ich auch cool finden.
Oh ja, ich glaube, die waren da auch drin.
Ja, also wäre auf jeden Fall spannend, ne? Für Julio, dem würde ich das irgendwie gönnen, dass der nochmal die Chance hat, im Super Bowl zu spielen. Aber wie gesagt, für die Falcons, also ergibt das für mich alles überhaupt keinen Sinn. Wenn die das wirklich machen, verstehe ich die Welt nicht mehr.
Ja, wäre schon krass. Man muss sagen, Matt Ryan, das wäre für den echt, glaube ich, ein ganz schöner Hit auch. Also den habe ich ja schon immer noch relativ hoch, weil ich glaube, dass mit Julio und Ridley und ja, potenziell Pitts, den sie da vielleicht an 4 nehmen oder einem Top Offensive Tackle, dann hat er schon echt irgendwie schöne Projection für die nächsten 2 Jahre noch. Jetzt hat, wenn das passiert, dann verstehe ich nicht ganz, dann hat man Matt Ryan. Das Passing-Game wird aber nicht mehr in der gleichen Form funktionieren, glaube ich. Das hat man auch letztes Jahr schon gemerkt, als Julio weg war. Klar ist es für Ridley, ist es hochinteressant tatsächlich, finde ich. Den würde ich da als großen Gewinner sehen. Und dann wäre auch ich im Team Ridley, wenn Ridley immer mit DJ Moore verglichen wird, den ich aktuell da davor habe. Aber ja, das, ich meine, muss man dann sehen, sollte das wirklich passieren. Und ansonsten wäre es natürlich schon echt krass, wenn er irgendwie, ja, also Packers kann ich mir gar nicht vorstellen. Das wäre ja komplett verrückt, Davante Adams und Julio Jones im gleichen Team zu haben. Und ansonsten die Colts, das wäre natürlich die Premium-Lösung, um da auf Wide Receiver ja wirklich nochmal Gefahr auszustrahlen.
Ja. Ja, also für mich, wenn die Falcons tatsächlich Julio wegtraden, dann sollten sie auch den, also außer sie nehmen, sollten sie entweder einen Quarterback nehmen oder diesen Pick wegtraden. Weil wenn du Julio weggibst, dann siehst du dich absolut nicht mehr im Win Now. Also das ist praktisch eine Aufgabe, kann man sagen. Und dann sollten sie sich halt diesen Pick auch vergolden lassen und dann wirklich voll auf die Zukunft setzen, traden irgendwie mit, keine Ahnung, New England an 15 und holen sich von denen irgendwie 3 First-Rounder und 2 Second-Rounder oder irgendwie sowas und haben wirklich für die Zukunft jede Menge Draft-Kapital, weil ansonsten ist das wirklich kompletter Schwachsinn.
Absolut. Echt ganz interessante News. Mal sehen, wie es da weitergeht rund um den Draft Day. Vielleicht tut sich da was in den nächsten Tagen. Wäre auf jeden Fall ein krasses Blockbuster-Thema.
Jo.
Genau, das mal zu der News des Tages so ein bisschen. Dann kommen wir zu unserer nächsten Standardrubrik, die wir haben. Die Trade-Analyse. Wir haben auch in der kurzen Zeit seit unserer letzten Folge einen Trade zum Analysieren bekommen. Den hat uns der Malte geschickt. Grüße an dich dabei. Und er schreibt uns: Hey ihr beiden, ich hätte noch einen Trade aus unserer Dynasty 12er PPR-Liga aus der Kategorie Heavyweight. Und da geht es darum, Christian McCaffrey und den 208 wegzugeben. Und dafür Chubb den 106 und 206 zu bekommen. So, er würde sich freuen, wenn er es in die Folge schafft. Das ist schon mal gelungen. Daher, Daumen hoch an der Stelle. Und jetzt hat Phil, was machst du denn in dem Deal? Welche Seite willst du da?
Die Chubb-Seite nehme ich. Also Chubb den 1,6 und den 2,6. Also die Zweitrunden-Picks kann man hier tatsächlich ausklammern. Das ist kein Unterschied irgendwie. Also es ist Chubb und 1,6 gegen CMC. CMC ist immer noch ein Top 5 Pick in Superflex Ligen, also Startup Dynasty, klar, aber Chubb dürfte auch so ein Zweitrunden, vielleicht Drittrunden Pick sein im Startup. Dazu der 1,6. Das sind so Spieler wie zum Beispiel, ja, Jamar Chase, Kyle Pitts,
Najee Harris.
Najee Harris fällt eher nicht so weit.
Kommt natürlich ganz auf die Liga an. Es können die ersten 4 Quarterbacks von Bord gehen, aber irgendjemand aus Fields, Lawrence, Harris, Etienne, Chase, Lance, Wilson, Pitts, so das sind die Kollegen, da sprechen wir schon von Blue Chip Prospects an sich.
Ja, genau, also im schlechtesten Fall, einfach mal, wenn man das jetzt mal wieder mit Startup-Picks irgendwie gleichsetzt, ist es vielleicht irgendwie ein Fünftrunden-Pick im Startup, so grob. Im schlechtesten Fall eher hoch und auch mit Entwicklungspotenzial. Also für mich auf jeden Fall die Seite value-mäßig. Jetzt, ich weiß nicht, wie viele Starter es in der Liga gibt, ne? Das wäre jetzt vielleicht noch ein zu beachtender Punkt, wenn es ein ganz kleines Starting-Lineup ist und derjenige, der CMC bekommt, schon ein brutales Team hat, dann kann man das zum Beispiel, also kann ich das verstehen, warum man es macht. Ne? Also das ist jetzt kein Trade, wo ich sage, das ist jetzt haushoch verloren oder sowas, aber also ich wäre im Vakuum jetzt auf der Chubb und 1,6-Seite.
Ja, also ich bin da prinzipiell der gleichen Meinung. Ich bin halt auch an und für sich schon kein großer Nick Chubb-Fan. Das ist das Einzige, was da für mich ein bisschen dagegen spricht, gerade
im
PPR-Format. Ja, I know. Aber das ist das alte Thema. Du hast hier einfach den Value ein bisschen auf der Seite. Ne? Und ja, Christian McCaffrey ist jetzt, also ich kenne die Nachkommastelle nicht, ich kenne deren Geburtstage nicht. McCaffrey ist ein Ticken jünger als Nick Chubb. Aktuell ist CMC 24, Chubb ist 25. Das heißt, man hat da an sich keinen Gewinn mit der Chubb-Seite. Aber klar, McCaffrey hat halt schon ganz anderen Workloads bisher in der NFL auf dem Buckel als Chubb, beziehungsweise hat er halt eine völlig kranke Saison gehabt und jetzt ist er dann eben, hat er vielleicht ein bisschen Tribut, dem ganzen Tribut zollen müssen in der Folgesaison, auch wenn das natürlich spekulativ ist, aber ja, und ja, bei Chubb könnte man sogar aus dem Grund, also man kann sagen, dass die beide die gleiche, ja, Longevity, wie sagt man das? Also die Langlebigkeit haben. Mhm. Ja, im Endeffekt nehme ich dann auch lieber den 1-0-6 noch on top. Ich glaube, dass das, ich würde sagen, halt einer aus Harris und Etienne wird noch da sein und dann nehme ich den jungen Running Back noch dazu und habe dann halt wieder was, worauf ich aufbauen kann und ja, dann musst du halt Chubb wieder versuchen, in einem Jahr vielleicht weiter zu verkaufen oder so und so immer, ohne in den Rebuild gehen zu müssen, immer Contender sein.
Ja.
Ja, tipptopp. Gut, das war unser einer Trade. Malte, ich hoffe, das hat dir weitergeholfen. Und dann hast du in der Vorbesprechung gesagt, du hast noch zwei Fragen an mich,
genau,
die du mir hier stellen kannst und mich challengen willst, dann schieß mal los.
Ja, genau. Und zwar heute Morgen beim Frühstück ist mir so ein bisschen, habe ich so ein bisschen überlegt und über den Draft nachgedacht. Ja, das ist schon krank, ne? Und dann habe ich einfach
was ist daran krank? Ich mache das den ganzen Tag,
ja,
Alter.
Ja, geht mir auch so. genau, und dann habe ich einfach mal bei Twitter eine Umfrage gestartet und habe mal gefragt, wie wahrscheinlich ist, die Leute sehen, dass ein sechster Quarterback, also wir sind uns, glaube ich, einig, dass die Top 5 in den Top 15 Picks gehen. Ja. Genau, und dass noch ein weiterer geht. So, und dann habe ich mal gefragt und so, und da sagen die meisten bisher, dass das schon möglich ist. Ne? Also, dass da ein Quarterback genommen wird. Und dann habe ich einfach so überlegt, okay, wer könnte denn wo landen? Jetzt habe ich mir mal das Szenario ausgedacht, das Washington Football Team nimmt Kyle Trask. So, mhm. Und meine Frage an dich ist, wo würdest du Kyle Trask einordnen? Also in welchem Rookie-Pick, wenn er eben zum Washington Football Team geht? In Runde 1.
Hier um Pick 20. Ja, okay, einfach mal in Runde 1. Boah, ey, das ist echt. Ja, dann würde ich ihn auf jeden Fall massiv nach oben stufen. Und jetzt muss ich mal kurz gucken. Alter, boah, ich finde halt den als Prospect gar nicht geil. Aber ich denke, dass ich ihn dann so in der Range habe, wo ich aktuell die dritte Riege Running Backs habe. Also so nach den Top Picks, dann kommt Javonte und dann habe ich so um Pick 18, also Mitte zweite Runde, eigentlich im Moment Trey Sermon, Kenny Gainwell, Chuba Hubbard. Und die finde ich so, also ich mag keinen davon so richtig, aber im richtigen Landing-Spot könnten die einen Sprung machen. Und dann nehme ich die Mitte zweite Runde. So sind die im Moment. Und Kyle Trask würde ich als Erstrunden-Pick wahrscheinlich auch, ja, vielleicht sogar anfangen, jetzt irgendwo zwischen Anfang, Mitte zweite Runde nehmen. Weil ich halt weiß, er wird irgendwann starten. Und dann kann ich ihn verkaufen.
Ja, okay.
Wie siehst du das denn? Also wo würdest du ihn denn dann einsetzen?
Ich glaube, also ich habe ihn aktuell auch schon Mitte der zweiten Runde. Ohne Landing Spot.
Junge, ich habe den Mitte dritte Runde.
genau, also dann würde ich ihn auch so in die Richtung 2-3 schieben ungefähr.
Na, gar nicht so viel. Das heißt, du hast ja, du rechnest sowieso damit, dass der mal Starter wird. So,
ja, also, ja. Ich glaube wirklich, dass der in der ersten Runde geht. Glaube ich wirklich.
Boah, Alter, das ist krass. Also, ich muss sagen, ich bin... Mm-hmm.
Wir haben halt, das Ding ist halt, wir haben so viele needy Teams. Also, ja, die haben zwar einen Quarterback, aber die, glaube ich, einfach verzweifelt sind. Und ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass keiner von denen da nicht einen Shot wagt.
Ja klar, ich meine, du hast halt auch so jemanden wie, jetzt denken wir halt an Pittsburgh und eben Washington, genau, ne? Genau. Die haben Quarterbacks, Chicago. Ja, aber halt wie lang noch? Chicago, absolut, ja. Also so früh, dass er wirklich um 20 rumgeht, das kann ich mir noch gar nicht vorstellen. Ich erwarte ihn aktuell so ein bisschen, ja, so wie damals Drew Lock. halt so mit der zweiten Runde, der da ging. Irgendwie da hätte ich ihn jetzt so kommen sehen, aber ja, ich bin gespannt. Ich bin auch noch nicht sicher. Du hast ja gesagt, wir sind uns einig, dass die in, dass die 5 in den Top 15 gehen. Also ich denke, das sollten sie. Ob das wirklich passiert, da bin ich mir nicht so sicher, ehrlich gesagt. Einfach weil Quarterbacks gefühlt zumindest immer ein bisschen rutschen. Also das ist so oft schon passiert. Und ob die 5 wirklich alle da gehen, ich bin gespannt.
Aber glaubst du nicht, dass, also die Top 3 Picks gehen ja Quarterbacks. Da sind wir uns, denke ich, einig.
Ja.
So,
ja.
Und dann haben wir noch 2 und wir haben alleine dann Teams mit Denver,
Carolina
die einnehmen könnten. Detroit könnte einen nehmen, Patriots, Atlanta würde ich jetzt auch noch erstmal nicht abschreiben. Genau, also da sitzen Philly an 12, wer weiß, ne? Die Raiders an 17, die hochgehen könnten, Washington an 19, die hochgehen könnten. Also da sind aus meiner Sicht schon einige, die da dann auch, wenn einer anfängt zu fallen, so aus den Top 10 raus, dann auch hochgehen könnten, ne?
Ja, das Ding ist halt, ich habe doch immer noch in mir, ist ja noch die Hoffnung da, dass Justin Fields an 3 geht und dann nicht Mac Jones. Und Mac Jones ist halt schon der Kandidat, den ich fallen sehe irgendwie. Ja, also, dass den viele Teams viel, viel niedriger haben, als der jetzt aktuell in Medienkreisen gesehen wird. Und dann ist das schon ein mögliches Szenario, dass der auch ans Ende der ersten Runde fällt, meiner Meinung nach.
Boah.
Also, denken wir dran, 2017, die Niners im ersten Jahr mit Lynch und Shanahan sind an 2 on the clock im Trubisky-Watson-Mahomes-Draft und haben, glaube ich, zu dem Zeitpunkt als Starter Brian Hoyer. Und sie nehmen halt Solomon Thomas nach einem Downtrade auf 3. Es gibt Teams, die sind so unfassbar, die brauchen einen Quarterback und es ist die wichtigste Position, die es gibt im ganzen Sport irgendwie, also im ganzen Mannschaftssport. Aber es wird einfach nicht gemacht. So, das ist, die Boards sind dann so unterschiedlich und dann sind Teams, glaube ich, viel zu selbstbewusst zu wissen, welcher Quarterback gut und welcher schlecht wird. Und bevor die einen Shot wagen in den Top 10, Top 15 auf einen Quarterback, von dem sie nicht vollends überzeugt sind, sagen sie sich, wir haben ja jetzt Andy Dalton und lösen das Problem 2022 oder 2023. Ich bin gespannt. Ich glaube, ich könnte mir zumindest vorstellen, dass wir da ganz große Überraschungen auch am Donnerstag sehen und plötzlich uns fragen, wie gibt's das, wie ist denn das jetzt schon wieder passiert?
Ja, also ich wäre überrascht, auch gerade so Teams wie die Bears, die wirklich, sag mal, mit dem Rücken zur Wand stehen, also der Trainer und auch vor allen Dingen das Management, ich glaube, da gibt es irgendeinen verrückten Verzweiflungsmove.
Lamar Jackson, 32 zu den Ravens, 2000, was war das, 17? Oder 17, glaube ich. 18, 2018 dann.
Ja, ja.
Also, das sind so Dinge, das hat er auch irgendwie vorher, da waren auch diese 5 Quarterbacks oder 4 plus 1, whatever. Da ging dann Mayfield 1, dann Darnold erst an 3, Allen erst an 7, Rosen an 10. So, die hätten ja auch, also da gab es ja auch davor Erwartungen, die gehen alle Top 5 oder halt 4 Quarterbacks in Top 5 und plötzlich sliden die dann doch durch. Bin gespannt. Also ich freue mich, ich sehe noch nicht kommen, dass wir so spät den ersten Defender erst vom Board gehen sehen. Ich glaube, da wird irgendjemand auch früh gehen. Da habe ich zum Beispiel Detroit mit Micah Parsons ganz groß auf dem Ding. Der Coach, der irgendwelche Kniescheiben rausbeißen will, das ist doch eh ein Football-Guy. So, der nimmt doch kein Wide Receiver an 7, Alter. Das ist doch, Junge, du gewinnst Football mit hartem Run-Game und Defense. Also, als würde der Devonta Smith nehmen, Alter. No way.
Ja, vielleicht kann er in der Umfunktion funktionieren. Zum Linebacker.
Ja.
Ja, okay, gut. Ja, wir werden Donnerstag schlauer sein. Bis dahin habe ich dann noch eine weitere Frage an dich.
Ja.
Und zwar, wen hättest du lieber? Jamar Chase oder CeeDee Lamb?
Boah, Jamar Chase. Obwohl CeeDee Lamb wirklich schon gut gespielt hat, aber das Top-End-Ceiling sehe ich eher bei Chase.
Okay. Da wird, denke ich, auch mal der Landing-Spot Landing-Spot
entscheiden. Ja gut, in Detroit, dann, Alter, dann ist halt ganz mager, aber ich hoffe doch auf Bengals oder Dolphins.
Vielleicht auch Atlanta, wenn sie Julio weggetradet haben.
Nehme ich dann auch gerne und auch über Lamp. Aber wen hättest du denn von den beiden lieber?
Ja, das ist echt, also deswegen habe ich die Frage auch gestellt, weil ich die Diskussion irgendwie irgendwo gehört habe und fand das ultra spannend irgendwie, weil gerade was CeeDee Lamb halt auch, irgendwie habe ich schon in der vierten Runde oder dritten Runde im Startup-Draft halt gesehen.
Ja.
Und das fand ich halt ultra spannend. Und ja, ich wäre auch vom Ceiling halt, weil ich sag mal, wir wollen ja gerne die Top 5 Receiver haben, wenn wir Receiver haben. Und dann nehme ich das Upside von Chase, weil ich das bei Lamb einfach in der Offense beziehungsweise mit den anderen Waffen in der Offense nicht sehe.
Ja. Ja, spannende Frage aber auf jeden Fall. Und ich bin gespannt, wie wir da in zwei, drei Jahren drüber denken.
Ja.
Wenn wir wissen, wo die Kollegen ihre Rookie-Contracts fertig spielen, wer eine Verlängerung kriegt, wie es dann aussieht und so. An sich ist natürlich schon auch Dallas mit Dak ein Wahnsinns-Spot und da muss halt nur Cooper weg. Und Amari, by the way, ist für mich wirklich der überbewertetste Spieler, also einer der absolut überbewertetsten Spieler in Fantasy, die es im Moment gibt.
Ja, wir warten mal erstmal eine Woche ab, bevor wir warten, bis sie ihre Verträge ausgespielt haben. Es kann so viel passieren. Ja.
Absolut, absolut. Cool. Aber das leitet uns schon fast ein bisschen über so hin zum Hauptthema der heutigen Folge. Wir wollen ein bisschen über Strategie im Rookie Draft reden. Und jetzt haben wir es schon angerissen mit Upside auf Wide Receivern, die wir da suchen. Und was uns wichtig ist bei denen, wir möchten allgemein darüber reden, wie geht man im Rookie Draft in den Dynasty Ligen vor? Was ist uns wichtig? Was sollte man beachten? Thema Down- und Up-Trades. Und ja, da würde ich jetzt einfach mal reinstarten und dir so ein bisschen die Frage stellen. Wir sprechen sehr, sehr viel davon, in Dynasty Ligen runter zu traden im Startup, um Value zu generieren, um ja eben zusätzlichen Wert aufs Team zu packen. Würdest du denn das im Rookie-Draft genauso machen? Also wir haben ja viel darüber gesprochen, First-Rounder wegtraden hin zu einem Second- und Fünft-Runden-Pick, das ist ein absoluter, das ist ein Rip-Off so. Ich meine, klar, das so gesehen darfst du natürlich im Dynasty-Rookie-Draft bitte nicht machen, First-Rounder wegzutraden für einen Zweit- und Fünft-Runden-Pick, aber ich glaube, das muss ich nicht erklären. Aber wenn es darum geht, hey, gehst du von so einem sehr frühen First-Runden-Pick zum Beispiel ans Ende der ersten Runde zurück und nimmst noch einen zusätzlichen Pick in der Zukunft mit oder so? Also, wie siehst du das?
Ja, also erstmal herangehensweise an den Rookie-Draft ist im Prinzip und dieser Prozess dauert ja auch einige Zeit, kann man sagen. Also, es wird jetzt immer klarer und nach Sonntagabend oder Sonntag wissen wir dann halt auch wahrscheinlich relativ genau, wie es dann aussieht. Aber mein erster Punkt ist eigentlich, ich bilde mir erstmal Tiers. Das heißt, ich gucke erstmal, welche Spieler sind da, wie sehe ich die Spieler und wer ist in einem Tier. So. Dann sehe ich ja, okay, welche Spieler sind auf einem Level praktisch und ich kann jetzt zum Beispiel mal sagen, mein drittes Tier umfasst 5 Spieler und das wäre von 1,6 bis 1,10. So. Und da wäre es mir im Prinzip fast egal, wen ich bekomme. Das heißt also, wenn ich 1,6 hätte, würde ich da auch ohne Probleme auf 1,10 runtertraden. Und würde da dann halt noch mitnehmen, was kommt, weil ich auch zufrieden bin mit meinem fünften Spieler in dem Tier. Genau, und ja, ansonsten muss man halt immer schauen, auch, ich sag mal, das ist ja der nächste Punkt, eigentlich muss ich vorher sowieso noch schauen, wie ist mein Team eigentlich aufgestellt. Ja, das heißt, was für Needs habe ich, bin ich im Rebuild, gehe ich in Win Now. So, wenn ich in Win Now gehe, ist es wahrscheinlich die sinnvollste Lösung, meinen Pick wegzutraden, um es ganz ehrlich zu sagen. Dann kriege ich halt, also wenn mein Team sieht gut aus, jetzt fehlt mir beispielsweise nur der Tight End. So, um, damit ich wirklich weiß, okay, mein Team sieht gut aus. Ich bräuchte jetzt noch einen Unterschieds-Tightend, weil ich habe jetzt zum Beispiel nur, keine Ahnung, Jonnu Smith, und der sitzt jetzt sich den Hintern in New England kaputt. Und jetzt habe ich vielleicht, weil mein Team war ja letztes Jahr schon gut, habe ich jetzt vielleicht den 1-9 oder sagen wir 1-8. Mein Team war also nicht so scheiße, aber war jetzt auch noch nicht ganz gut. Eigentlich in der Situation, wo man ungern landen will. So, jetzt bekomme ich aber meinen Dak Prescott als Beispiel wieder, so, und deswegen, mein Team wird jetzt wieder zum Win-Now-Team. Jetzt kann ich natürlich an 1-8 sitzen im Rookie-Draft und kann auf Kyle Pitts warten. Gut, der wird jetzt nicht mehr an 1-8 fallen, aber als Beispiel. Und ich kann jetzt auch für ihn hochtraden auf 1-6, 1-5, keine Ahnung, wo er letztlich geht. Aber, und die Frage hast du mir eingangs gestellt und hast mir gesagt, tatsächlich Pitts schon über Waller gesehen wird. Ich kann auch diesen Pick jetzt
einfach nehmen. Zumindest nach Keep Trade Cut, ja.
Genau, ne? Aber gehe ich auch von aus, dass das wahrscheinlich nach dem Draft direkt kein Problem sein wird, Pitts für Waller zu traden. Genau, jetzt würde ich einfach diesen Pick, den ich habe, für Waller wegtraden. Ne? Weil das ist mein Team. Ich weiß, was ich mit Waller bekomme. Ich bekomme auf jeden Fall einen Top-3 Tight End, der im besten Alter ist, der die Nummer 1 Waffe in Las Vegas sein wird. Genau, also eine sichere Bank. Und ich muss mich nicht auf die wunderte Pits verlassen, zumal Rookie-Tightends sowieso nicht produzieren, auch wenn es das Übermonster Kyle Pitts ist.
Ja, da waren, finde ich, jetzt schon einige Dinge dabei. Einmal das Thema Tightends ein bisschen faden so früh. Da gehe ich auch schon mit. Das werden wir später sehen, vermutlich in den Rankings, über die wir kurz drüber fliegen von uns, Combined Rankings über alle Positions hinweg. Da wird Kyle Pitts bei uns nicht so weit vorne sein wie im Consensus, denke ich, und ja auch nicht so weit vorne, dass was sein ADP am Ende widerspiegeln wird. Ich gebe dir auch damit recht zu sagen, man muss das halt in Tiers machen. Das ist wirklich der entscheidende Punkt, wenn man so einen Dynasty Rookie Draft managt. Wenn ich ein Tier runterfall, dann muss ich, das heißt nicht, dass ich das nicht das heißt nicht, dass ich es ausschließe, dann runterzugehen, aber es muss halt auch entsprechend bezahlt werden. Heißt, wenn ich kann dir ja jetzt eine Frage stellen, ich bin gerade in der JIT, habe ich ja unter anderem den 1.05 in der ersten Runde, und da ging es ja auf Twitter schon ein bisschen los. Sven, unser alter Freund und Zuhörer, hat ja auch öffentlich, weil ich, sorry dafür, einen Tag nicht auf seine Sleeper-Nachricht geantwortet habe, da war viel los.
Schande über dich.
Der Schande, Schande. manchmal muss man echt Prioritäten setzen, das ist übel.
Kennst du Game of Thrones-Folge?
Nein, habe ich nichts gesehen.
Du hast nicht Game of Thrones gesehen?
Nein.
Schade, an dieser Stelle beenden wir diesen Podcast leider. Flo muss sich leider, Flo kann leider den Draft nicht sehen, er muss sich Game of Thrones ansehen. Alle Staffeln, alle Folgen, ich frage dich Sonntag ab.
Alles, was ich von Game of Thrones kenne, ist das Pferd. Kennst du dieses Meme mit dem Pferd, das vorne super geil aussieht und nach hinten so richtig schlecht wird? Und dann ist so Seasons 1 bis 4 ist halt so der Wahnsinn, und dann wird es schon langsam schlechter und hinten ist nur noch so ein richtig wie ein Kindergartenkind so ein Pferd am Ende malt. Und das ist so die letzten 2 Staffeln. Ich weiß nicht, also. Ah, ja. Nee, ich bin kein Fantasy-Fan. Ich habe auch keine Herr der Ringe gesehen und kein Star Wars und Star Trek und so, also.
Hör besser auf zu reden, du machst es nicht besser.
Nichtsdestotrotz, jetzt weiß ich nicht, wie wir da jetzt halt hingekommen sind. Ich habe meinen Faden verloren. Den Downtrend, das Sven, wegen 1.05, hat er gefragt. Also, und ich soll doch mal antworten. Ich habe gesagt, die Basis dafür, dass wir weiter Verhandlungen führen können, ist, dass ich den 22 First und 23 First auf jeden Fall will. Und das allein reicht mir aber für den 1.05 nicht. Und mein Gedanke dahinter, den kann ich einmal ganz kurz erklären. Für mich ist nach 1.05, also in meinen persönlichen Rankings, ist da ein Tierbreak drin.
Ja.
Da habe ich, wir haben da unterschiedliche Spieler jeweils, denke ich. Aber, und dann sagt das wirklich, für mich ist dieser Pick super, super wertvoll. Der hat für mich quasi den gleichen Wert wie der 1.03. Und und ich gebe einen frühen Pick, wo ich sage, ich habe wirklich einen Unterschiedsspieler und einen, der mein Dynasty-Team auf Jahre hinaus prägen kann, der so einen Wert besitzt, den gebe ich nicht einfach nur für einen Future First weg. Und auch, warum sollte ich ihn für zwei Future Firsts weggeben, bei denen ich nicht weiß, wann die sind? Der hat jetzt auch noch ein gutes Team, der Kollege. Wenn der jetzt seine Quarterbacks mal noch verkauft bekommt und dann tiefes Team auch bekommt, dann ist der auf jeden Fall in den Playoffs nächstes Jahr. Und was soll ich mit einem 1-10 oder 1-9 oder auch 1-12, whatever, und nochmal einem Late 2023 Pick? So, das sind auch noch gute Assets, aber das reicht mir nicht, um einen Spieler fallen zu lassen, für den ich später auch immer noch locker zwei Firsts bekomme, auch von schlechteren Teams. Also das ist so der Gedanke dahinter, zu sagen, hey, nochmal überlegen, was bekomme ich für den Spieler nach einer Zeit auch und dann da in gewisser Weise ja immer wieder mit dem gleichen Prozedere vorzugehen und so die einzelnen Picks zu bewerten. Über 1.06 könnte man schon wieder reden, für mich zumindest. Den würde ich leichter hergeben. Genau, also das vielleicht einmal kurz so als Beispiel, um das bisschen zu veranschaulichen, wie ich das genau meine. Und was würdest du denn sagen, also wenn du jetzt einen diesjährigen First-Rounder traden, ja, musst oder wenn dir jemand den abkaufen will. Du hast ja zum Beispiel gerade einen Deal gemacht, den 1.12 dieses Jahr für einen 2023 First. War natürlich eine besondere Situation, weil du da im absoluten Rebuild bist.
Ja.
Aber ja, so ein bisschen kannst du ja vielleicht mal erklären, was ist deine Herangehensweise, was steckt da dahinter, dass du sowas machst oder wie siehst du Future First im Vergleich zu diesjährigen Firsts?
Also wenn ich jetzt, also genau, um da, genau, Rebuild, jetzt gerade eben habe ich auch, oder haben wir auch über Winnow gesprochen, jetzt da auf das Thema Rebuild zu kommen, genau, die Mannschaft, ich habe die übernommen, du hast mir die, glaube ich, irgendwie angedreht, ne? Nee, ja, ich mag sowas. Ich
glaube, das hast du hier mir schon mal vorgeworfen, dass ich dich angebettelt habe, dass du den Karren aus dem Dreck ziehst.
Ja, sieht bisher auch ganz gut aus. Also das Team nicht, aber also das bei Gelegenheit muss ich das mal irgendwo posten oder sowas.
Boah, Alter, das von damals noch. Huiuiui. Das war runtergerockt. Ja. Leck mich fett.
Naja, auf jeden Fall, genau. Ich habe da eigentlich alles, was überhaupt noch Wert hatte, habe ich da irgendwie zu Picks gemacht. Genau. Für mich bringt es mit diesem Team jetzt, ich habe da den 1-12 unter anderem, dieser Pick, den will ich nicht picken, weil für mich sind wir zwischen 1-11 und 2-5 ungefähr, vielleicht sogar 2-6 in einem Tier. So, und das heißt im Prinzip ist dieser 1-11 oder 1-12 für mich genauso viel wert wie ein 2-5. Und ja, dementsprechend gehe ich jetzt einfach, sage, okay, mein Team wird halt vor 2-23, 2-24 überhaupt nicht, wahrscheinlich nicht konkurrenzfähig sein. Mal sehen, wie die Picks einschlagen, aber eher nicht. So, und ich nehme jetzt praktisch in Kauf, zu sagen, den Pick dieses Jahr picke ich nicht, aber ich gehe halt die Wette ein, 2023 wird dieser Pick ein höherer sein als der 1-12. Beziehungsweise, mir kann eigentlich nicht viel passieren. Natürlich, wenn es nachher auch wieder der 1-12 ist, hätte ich in dem Sinne, wenn man es ganz genau nimmt, also 2 Jahre verloren. Ja. Aber genau, das wäre halt der Worst Case. Ich halte halt von diesem Manager auch den 22 First, das heißt also, ja, er kriegt dann auch nicht unbedingt Talent dazu im nächsten Jahr, das kann ich also schon mal steuern. Das heißt, ich habe hier schon eine gewisse Wahrscheinlichkeit und in der Liga sind halt mehrere gute Teams, also ich sag mal, der hat schon ein Top-5-Team auf jeden Fall, aber es gibt auch andere, die durchaus berechtigte Hoffnung auf den Titel haben. Genau, ja. Also dementsprechend gehe ich da einfach die Wette ein, hole mir das Lotterieticket, um meinen Wert des Picks zu steigern. Und er bekommt halt direkt Verstärkung.
Hm. Ja, verstehe ich absolut. Man kann da mit Glück aus einem 1-12, der, wie du sagst, aktuell, also ich meine, der ist natürlich immer close zu einem Early Second. Das ist, liegt in der Natur der Sache. Das eine ist Pick 12, der andere ist halt vielleicht Pick 13, 14. So, dass da jetzt nicht die Riesenabstände sind, ist auch klar. Und prinzipiell, man hat ein, zwei Verletzungen von den entscheidenden Schlüsselspielern, ein bisschen Matchup-Pech, dann bist du auf einmal aus den Playoffs draußen und hast vielleicht ein, ja, hast ein Top-6-Pick, Top-4-Pick, whatever. Das sind auf einmal ganz andere Values dann. Von dem her verstehe ich absolut, das zu machen. Ich muss sagen, um das Beispiel von vorher aufzubringen, wenn du halt einen frühen Pick dieses Jahr hast, ich würde den niemals einfach so in den nächstjährigen Pick umwandeln. Also wenn mir jetzt einer sagt, hey, hier 107, ich biete für 107 meinen 22 First und noch einen, weiß ich nicht, diesjährigen Second Round Pick, irgendwie so 2,8 oder so. Hey, da würde ich sagen, jetzt geh weg. So, was soll das? Ich verliere ein Jahr an Entwicklung von dem Spieler. Ich kriege an 1,7 echt noch einen super Spieler dieses Jahr. Warum sollte ich das Risiko eingehen, dass nächstes Jahr da kein besonders guter da ist und dieses Asset kann sich ein Jahr lang nicht entwickeln. Es ist halt totes Kapital erstmal. Natürlich wird der 22 First irgendwo mehr wert, aber wenn ich ihn aktuell zu dem Kurs verkaufe, dann so viel mehr wird er auch nicht wert. Und dann muss ich mir immer überlegen, wie entwickeln sich die Assets nebenher, ja. Also selbst so ein Jerry Jeudy, ja, den hast du jetzt letztes Jahr gedraftet irgendwie vielleicht mit 1,9 oder so. Der ist dieses Jahr ein bisschen weniger wert, aber so ungefähr das kriegst du eh noch für ihn. Also da hast du netto null gemacht. Aber mit einem Justin Jefferson letztes Jahr, da hast du letztes Jahr 1,10, 1,11 bezahlt und bekommst halt jetzt 2, 3 First-Round-Picks auf einmal. Das ist schon, das darf man halt nicht vergessen, dass das eine sich wirklich entwickeln kann und das andere liegt einfach nur sozusagen auf dem Konto. Und das ist für mich auch immer wichtig und ich erkläre das auch gern, wenn mir jemand irgendwie einen Pick anbietet, einfach so, und sage ich, hey, Junge, das ist mein Problem, deswegen kann ich den Deal nicht machen. Wenn ich natürlich 2 First-Rounder bekomme auf der anderen Seite, dann kann ich sagen, okay, ich habe erstmal einen Value-Gain da. So, das war mir jetzt einfach nur wichtig, das mal zu erklären, warum ich Future-Picks an sich schon als weniger wertvoll erachte als aktuelle.
Ja.
Genau, und dann meine andere Frage. Jamar Chase ist, glaube ich, ja, wenn wir das positionsunabhängig betrachten würden, dann wäre er, glaube ich, vor den diesjährigen Running Backs anzusehen. Er ist schon eins der absoluten Elite-Prospects. Das sind Harris und Etienne mit Sicherheit nicht. Die werden in der 2020er-Klasse nicht jeweils, also hätte keiner eine Chance auf den, sag ich mal, First Overall gehabt in Rookie-Drafts. Trevor Lawrence und Justin Fields sind sicher schon so elitäre Prospects, aber so an sich ist Chase wirklich so sicher, wie man nur sein kann. Und jetzt wäre meine Frage an dich, vielleicht hier schon mal eine kleine Preview, so an welcher Position in deinem Ranking und in welchem Tier ist er denn?
Tier 3, das wäre dann zwischen 1,6 und 1,10. Genau, also.
Ach so, aber du hast ihn jetzt nicht, du hast ihn noch gar nicht spezifisch
gerankt. Doch, ich habe ihn jetzt gerankt. Ich weiß nicht, ob ich das nicht nochmal ändere. Also ich habe ihn jetzt an 1,8 aktuell. Ja. Genau, aber das ist auch ein Tier, so, boah, wo ich auch viel herumschieben würde. Also das ist so ein bisschen, auch wo ich von Draft zu Draft wahrscheinlich mir mein Team immer genau angucken würde. Und also da bin ich in diesem Tier wirklich nicht festgelegt.
Gut, aber jetzt ich meine, wir sind aktuell im Pre-Draft-Modus, so unsere Rankings sind super fluide noch und da ist nichts final und wir schauen uns Landing-Spots und Draft-Kapital an. Deswegen machen wir keine große Folge dazu, wie das Ranking ist. Das kommt dann alles nach dem Draft, denke ich. So, warum ist Chase bei dir im Moment nur in Tier 3, obwohl er ja so ein Mega-Prospect ist?
Positional Value. Das ist für mich da der entscheidende Punkt. Ja, einen Wide Receiver kriege ich an jeder Ecke. Ich sag's mal ganz überspitzt.
Ja.
Ich sehe jetzt nicht ein für einen Wide Receiver halt die derart viel Kapital zu bezahlen. Und wie ich schon sagte, das ist halt mein drittes Tier bis 1,10. Und wenn ich am liebsten hätte ich da den 1,10 und ich warte von meinen Top 10 gerankten Spielern, wer an 10 fällt. An 1,10 würde ich Jamar Chase natürlich sofort nehmen. Dann klar, ist wieder,
das,
wieder billig, ne?
Das wäre schön, aber da musste eher auf Mac Jones hoffen, der könnte da hinten fallen, eventuell. Ansonsten, ja, Javonte ist so ein Kandidat wahrscheinlich bei uns beiden, den wir dann ein bisschen höher haben als Consensus vielleicht. Aber ja, das ist im Endeffekt, genau darauf wollte ich raus, Positional Value. Was bedeutet das so? Oder warum ist das so? Es ist halt sehr limitiertes Upside. Wie du sagst, man, einerseits ist halt diese Scarcity, also das Fehlen von Alternativen ist auf der Wide-Receiver-Position nicht gegeben. Ich habe keinen Wide-Receiver 1, ja gut, macht nichts. Stelle ich halt einen Wide-Receiver 2 oder 3 auf. Wie viel Points per Game nimmt mir das weg? Es kommt ganz selten vor, dass du einen Davante Adams hast, der dir wirklich Ligen gewinnt. Der ganze Rest ist so ein bisschen, ja, ich will jetzt auch nicht sagen, dass die gar nichts wert sind, aber was hat der Wide Receiver 6 für einen wirklichen Value-Gewinn gegenüber Wide Receiver 24? Und dann auch von der anderen Sicht her gesehen, wir machen aktuell, ja, wir hatten jetzt ein paar Startup-Drafts im Februar, März, April. Wann gingen denn die ersten Wide Receiver vom Board? Also mehr oder besser liefern als Justin Jefferson wird Ja'Marr Chase nicht können. Also okay, er kann den Rookie-Rekord für Receiving Yards wieder schlagen. Theoretisch, das halte ich jetzt nicht für wahrscheinlich, aber was ist denn dann der Outcome? Dann ist er halt ein Third-Round-Starter-Pick oder halt ein Second-Round-Starter-Pick von mir, Slate. Ja. Aber er kann unmöglich ein First-Round-Starter-Pick werden. Wird er nicht. Ist nicht möglich. Ja. Ein Najee Harris oder Travis Etienne können das aber theoretisch schon schaffen. Man sieht ja, wo Jonathan Taylor jetzt geht. Man sieht, wo Cam Akers geht. Man sieht, wo DeAndre Swift geht.
Selbst Dobbins.
Antonio Gibson. Dobbins hat nicht mal richtig gut gespielt und ist ein Second-Third-Round-Starter-Pick.
Ja.
Also, das ist eindeutig und genau aus der Sicht muss man das, glaube ich, betrachten. Und ja, ich sehe schon auch, dass Chase sicherer ist irgendwo, aber es ist vor allem auch sicher, dass das Upside nicht so groß ist. Das ist das Allersicherste da dran. Und ja, genau, deswegen haben wir Chase halt nicht so hoch wie einige andere.
Ja, und Chase ist halt wirklich noch ein ideales Wide Receiver Prospect. Jung, wird in den Top 10 gedraftet werden, wird ja wahrscheinlich eine solide Situation, mal abgesehen von Detroit, bekommen. Genau, also von daher, und selbst wenn er ein Jahr praktisch nicht so gut liefert, wird er halt auch noch nicht so krank an Value verlieren, weil er immer noch super jung ist. Und die Leute sagen,
ja,
ne, hier so und so. Also dementsprechend.
Ja klar, dann kommt der hat der outgeoptet 2020, genau, da ist er ein bisschen rusty geworden und außerdem ist er ja super athletisch, das kommt ja auch noch dazu. Also super unwahrscheinlich, dass er reinscheißen wird, aber selbst wenn, gibt es genug Exits, ja.
Ja, genau.
Und für mich ist das immer so ein, man muss das wirklich wie beim Pokern sehen, du hast Odds und Outs und die Outs sind ja das, dass du gewinnst am Ende oder dass du eine Chance hast auf das Gewinnen, auf den Value-Gewinn. Und wenn du das vergleichst, wenn jemand Chase nimmt über einem Spieler wie auch Trey Lance oder Zach Wilson, selbst Zach Wilson, ich bin nicht der größte Zach Wilson-Fan, aber das kannst du einfach nicht machen. Zach Wilson, wenn startet, ja, dann wird er halt an Wert gewinnen. Da bin ich mir fast sicher.
Ja, und da würde ich auch immer den Tipp vielleicht noch geben, und das ist vergessen meiner Meinung nach, glaube ich, auch viele in der Offseason, projected oder versetzt euch einfach mal in irgendwie Woche 4 der Saison und probiert mal innerlich im Kopf durchzuspielen, was ihr für einen gewissen Spieler ausgeben müsst oder traden müsstet. Ich sag mal, ein Top 24 Quarterback in Superflex. Da verlangen die Leute Mondpreise für. Weil vielleicht haben sich schon 5 Starter verletzt. Ich übertreibe, aber ne, vielleicht haben sich schon 5 Starter verletzt. Der Markt ist halt einfach dünn. Running Back. Ja. Alle sind die meisten sind auf der Suche nach Running Backs. Tight Ends, ne? Also selbst da gibt es eine Handvoll, die wirklich brauchbar sind. Und die sollten im Regelfall dann schon bei einem guten Team spielen. Also in eurer Fantasy-Liga. Und Wide Receiver dann trade ich halt, wenn ich Wide Receiver Need habe, dann trade ich halt irgendwie in Woche 4 einen Second Rounder für Brandon Cooks oder Will Fuller oder sowas. Gut, den wissen nicht. Ja. Aber ne, das reicht mir auch, wenn ich die anderen Positionen super besetzt habe.
Ganz genau. Das ist der Punkt. Du kriegst ja sogar gut, also du kriegst ja sogar junge Wide Receiver noch zu einem bezahlbaren Preis. Also schau mal an. Also, oder nehmen wir, keine Ahnung, Christian Kirk. Der ist ja jung, das ist jetzt kein guter Wide Receiver, aber ein Wide Receiver 3 kann er immer noch sein. So, der macht auch seine
mit Christian Kirk dann auf.
Ja, ich weiß, ja, mir ist kein dummeres Beispiel eingefallen, das auch noch bei uns hier zu Ding. Nelson Agholor, Mann, wie viel hat denn der gekostet letztes Jahr, dass du ihn bekommen hast? Kendrick Bourne, jetzt bei New England, der wird auch ein paar Bälle fangen und so. Also,
der beste Preis-Leistungs-Receiver aller Zeiten.
Wann? Oder meinst du jetzt seit letztes Jahr oder überhaupt?
Nee,
Achso, Marvin Jones.
Ja, okay, ist auch fair. Ich hätte jetzt Robert Woods gesagt.
Ja, okay, ja.
Was musst du für den bezahlen? Einen frühen Second Rounder? Vielleicht, also ja. So ein Second Rounder, wenn du jetzt in der Saison bist. Und dann bekommst du halt safe Wide Receiver 2 Nummern.
Ja, Cooper Kupp, jetzt aktuell Juju geht günstig. Ja, das sind so cool. Ich fand Marvin Jones immer am allergeilsten irgendwie, weil da gab es ja immer wieder die Jokes, so Kenny Golladay, wann wurde der gedraftet? Und der hat so Points per Game in 2018, glaube ich, war das, oder 2019 dann vor, da sind irgendwie 1,2 Punkte mehr gemacht. So, das ist halt der Vorteil, den du von Kenny Golladay bekommst, und dann denkst du dir, Alter, und der geht irgendwie 15 Runden vorher.
Ja, oder?
Ja, okay, gut.
Oder Tyler Boyd, auch so ein
Beispiel. Ja, Tyler Boyd, riesen, das ist Wahnsinn. Du bekommst einen Running Back mit der Production, also so Position-wise, kriegst du nicht. Nee, keine Chance, genau. Keine Chance.
Robbie Anderson, letztes Jahr, aber ja. Ne, für den musstest du ja auch nicht, während der Saison dann auch nicht viel ausgeben.
Curtis Samuel, da gleiches Team sogar noch. Ja. Hat auch ganz solide geliefert.
Ja, also genau, ihr seht schon, da gibt es jede Menge.
Gibt so viel.
Ja.
Gibt so viel, was günstig hergeht, was der, klar gewinnt er das nicht die Liga, aber es verhindert halt, dass du die Matchups verlierst. Ja.
Genau.
Aber wenn du auf Running Back halt echt irgendwie Daryl Henderson starten musst, dann hast du halt verkackt. Das ist
ja, so. Hast du keine Chance eigentlich auf den Sieg. Also seien wir mal ehrlich, genau. Außer du hast jetzt nur Topstars auf allen anderen Positionen.
Ja, voll. Und das ist so schwer, dass langfristig, also junge Running Backs, wenn ich mir jetzt denke, ich habe Akers, Swift irgendwie in der Liga, da muss ja jemand, also was mir da jemand bezahlen muss, dass ich da einen abgebe, das ist nicht schön.
Ja.
Genau. Super, dann haben wir das so ein bisschen geklärt. Was ich halt immer noch cool finde, ist, wenn man sich an einem Pick, sag ich mal, wenn man jetzt das Gefühl hat, ich weiß nicht recht, wen ich nehmen soll, oder ja, irgendwie mich überzeugt jetzt kein Spieler so richtig, ich würde nicht einfach ein Need füllen, das ist ganz, habe ich selber gelernt letztes Jahr, also ich hatte keinen Rookie-Keyshawn Vaughn-Pick, aber in einem Startup habe ich Keyshawn Vaughn mal genommen, so einfach nur, weil Landing-Spot in Tampa Bay und irgendwie Drittrunden-Draft-Kapital, das werde ich nie wieder tun, habe ich viel daraus gelernt.
Und es ist auch unwahrscheinlich, es ist auch unwahrscheinlich, dass Keyshawn Vaughn sich nochmal im Draft anmeldet.
Ja, ich meine ja auch hier den Vergleich. Es wird dieses Jahr auch wieder den Running Back geben, der in eine Atlanta vierte Runde nimmt irgendeinen Running Back, einen richtigen Scheiß Running Back, so, keine Ahnung. Nehmen wir, wen haben wir hier? Javian Hawkins zum Beispiel oder so. Also würde ich dann schon nehmen, aber halt in der vierten Runde. Aber halt niemals. Und Keyshawn Vaughn ist ja 1.10 teilweise gegangen, 1.11. So einem Spot. So, das ist im Starter war schon ein bisschen billiger, aber trotzdem vor Antonio Gibson halt zum Beispiel. Und dann nur, weil ein Running Back nur wegen Landing Spot halt dann so ein Need füllen, da gerade Running Back hinter diesen Top 3, da einen overdraften, das ist, finde ich, das ist so ein Fehler. Dann lieber den Pick wegtraden für einen nächstjährigen First. Irgendwer wird schon einen seiner My Guys fallen sehen und Interesse dran haben. Und dann lieber Haken dran und einfach warten. Und ich denke, gerade wenn man on the clock ist, jetzt im Moment einen Pick zu traden, ist schwierig. Und glaube ich auch nach wie vor lieber warten, bis jemand bis man on the clock ist, gucken. Es wird nicht so laufen, dass nur Value vom Board geht. Irgendwer wird schon runterfallen und dann auch ruhig mal verkaufen und gucken. Irgendwer mag schon Devonta Smith zum Beispiel jetzt. Also, das ist so ein Kandidat. Kyle Pitts, ja, Spielding verkaufen, wo einer dann Kyle Pitts nimmt. Money Move.
Ja, ich glaube, bei Pitts brauchst du noch nicht mal während des Drafts verkaufen. Wenn der zu dir fällt an einem schönen Spot, kannst du auch danach noch verkaufen.
Ja, ich weiß nicht so recht. Ja.
Ich weiß nicht, wo der Hype größer sein wird. Also ich glaube, den wirst du die ganze Offseason noch gut los. Ich glaube, da werden die Berichte.
Glaube ich auch. Aber ich habe manchmal den Eindruck oder auch viel darüber schon gehört von anderen, die sagen so, sobald du einen Spieler gepickt hast, ist das Ding weniger wert als den Pick, den du hältst, wenn er auf dem Board ist.
Ja, klar, der andere hat ja noch die Wahlmöglichkeit in dem Sinne. Ne? Das ist auch was wert. Das stimmt schon. Genau. Ja.
Genau. Einfach mal sehen, ob halt jemand beißt und so. Ne? Ja. Aber durchaus probieren. Und die große Challenge ist es, glaube ich, auch mal einen Pick zu verkaufen an einem Spot, wo man den Spieler durchaus mag. Aber man bekommt halt so ein geiles Angebot, dass jemand anders den Spieler noch lieber mag.
Ja, also irrsinnig. Ich sage es auch jedem nochmal und dann werden wir, nein, solche Angebote bekomme ich in meiner Liga nicht. Absurd. Absurditätenkabinett. Also das ist wirklich Draft Day in Fantasy Ligen. Das ist so, ja. Also das ist wirklich teilweise wirklich einfach absurd.
Absolut, das ist genau der Punkt und gar nicht davon ausgehen, was man selber für den Pick bezahlen würde. Jemand anders denkt, Kyle Pitts sollte der 101 sein wegen Positional Scarcity und der bezahlt dir halt den Preis für 101, obwohl du an 107 bist und der ist halt an Bord. Alter, dann einfach machen. So, aber natürlich auch aktiv drum kümmern. Ne? Man muss die Leute auch anschreiben, hey, wie sieht's aus? Auch da wieder immer. Also die Aktivität belohnt sich. Die lohnt sich und da wirst du am Ende belohnt. Ne?
Ja, stimmt. Ja, habe noch eine Frage an dich. Und zwar, was machst du, wenn du den 101 hältst? Und wir nehmen jetzt, ich gebe dir mal Landing Spot, also Trevor Lawrence in Jacksonville, Justin Fields bei deinen Niners. So, und jetzt fragt derjenige mit dem 1-2 an und will den 1-1 haben. Tradest du dann nicht?
Ja, safe. Also easy. Das mache ich ja sogar ohne den Landing Spot.
Was müsste er dir geben?
Ja, ich würde immer damit argumentieren, dass Lawrence ein First-Round-Starter-Pick ist und ja, halt der 1-0-2 ein Third-Rounder. Das heißt, ich würde sagen, ich gehe hier von Runde 1 im Startup in Runde 3 runter und würde versuchen, einen nächstjährigen First-Round-Pick noch dazu zu bekommen. Dann würde ich es easy machen. Ich würde es auch machen, wenn er mir seinen frühen Zweitrunden-Pick zum Beispiel gibt on top. Okay. Aber ich würde schon versuchen, wirklich mehr. Der Second-Round-Pick, den nehme ich, weil ich Fields dann eh über Lawrence habe. Weißt du, so, den nehme ich halt on top. Ich glaube schon, dass du mehr rausholen kannst. Man muss dann immer schauen, was kann ich rausholen aus dem Ding. Und ich würde mich nicht darauf versteifen, an 1-0-2 zu gehen. Auch wenn ich da am liebsten hin will. Aber wenn der sagt, Alter, ich will kein Lawrence, irgendwer wird schon geil auf den Typen sein. Und ich habe ja zum Beispiel den 1-0-1 getradet für einen 22 First und Joe Mixon. Und das auch noch mit einem Team, wo ich glaube, dass der 22 First auch noch relativ früh sein wird. Also es wird wieder kein Playoff-Team sein. Und das ist für mich keine Frage. Deal mache ich also Tag und Nacht immer.
Ja, okay.
Genau. Denke wirklich 1-0-1, das kann ich auch wirklich sagen, den würde ich unbedingt versuchen zu traden, weil der ist so inflated meiner Meinung nach. Das ist schon heftig.
Ja, also ich würde auch gucken, dass ich, keine Ahnung, vielleicht einen Justin Herbert Plus bekomme.
Genau.
Also, ja, wird möglich sein am Drafttag.
Kann passieren.
Sowas.
Kann passieren. Oder auch, gut, ich bin jetzt nicht der größte Tour-Fan, aber wenn du den bekommst, plus noch einen First oder so, das sind so Dinger, da sag ich dann, es ist für mich einfach ein Value-Gain am Ende. Den nehme ich mit.
Also ich, tatsächlich, bei mir ist es so, ich besitze etliche zweite Picks. Ja, aber keinen,
aber kein
keinen One. Einzigen 101. Das ist, ja. Es ist wirklich, also auch in Startups oder keine Ahnung, ich, also die sind meistens sind halt getradet, ne? Also habe ich mir immer eher traded. Und ich wollte einen haben, unbedingt. Ich spiele in der 14er Superflex-Liga, wo meiner Meinung nach Lawrence halt dann auch einen gewissen Wert hat, ne? Einfach dadurch, dass er wahrscheinlich ein relativ langes Leben haben wird, also für Fantasy. Nee. So, ne? Und genau, den eine gewisse Sicherheit. Da habe ich geboten, ich glaube, den 1-2, Ayuk und noch irgendwas. Also,
so. Alter, und das hat der nicht gemacht, nein, oder?
Der hat abgelehnt. So krass, und ich habe, also ich halt
schaut an.
In der Liga halte ich 5 First Round, er hat gecountert mit Justin Jefferson 101 gegen irgendwie 5 First Rounder plus oder 6 oder sowas. Also so irgendwas brutal absurdes, wo ich gefragt habe, noch alle hat, ne?
Ja. Junge, dein Angebot, das erste Angebot, das ist brutal. Wenn man das nicht macht,
ja,
das ist für mich, da hätte ich auf der anderen Seite, da hätte ich so sofort auf Accept, nicht, dass du auf Withdraw drückst in der Sleeper-App, da wäre ich natürlich völlig abgegangen. Wie eine Rakete wäre ich durch das Zimmer geschossen.
Ja, nee, das Ding ist halt so, keine Ahnung, bei mir ist es auch so ein bisschen, das wahrscheinlich dann auch bei einigen unterschiedlich, wenn du halt viele Ligen spielst, dann holst du dir manche Spieler einfach nur, um auch mal einen davon zu besitzen. Es gibt halt so Spieler, die besitzt man halt trotz irgendwie 12 Ligen irgendwo. Entweder weil man sie nicht haben will, dann ist man glücklich, oder einfach weil man keinen bekommt. Also ich habe, glaube ich, keinen einzigen Patrick Mahomes. Das ist auch
ein, ich auch nicht.
Also ein Witz.
Ja, aber man darf ja auch nicht, du bist ja genauso wie ich. Im Prinzip sind wir dann doch immer, versuchen das doch immer rational zu spielen, und wenn wir einen 101 im Startup haben, dann traden wir ihn halt weg. Ist ja freiwillig gewähltes Schicksal auch.
Ja, na ja, klar.
Genau, und ja, so ist es ein bisschen. Aber das ist wirklich nur der Rookie 101, beim ganzen Rest bin ich nicht prinzipiell daran interessiert, den Pick wegzutraden. Ja. Das vielleicht so ein bisschen abschließend.
Ja, und dann würde ich noch einen Tipp geben, also so Spieler, ich sag mal, wenn ich mir jetzt so das Draftboard angucke, ab Mitte der zweiten Runde, aber also spätestens dann ab Anfang der dritten Runde, wenn ihr ein Angebot für irgendeinen der Picks bekommt, ne, sagen wir mal für einen Drittrunden-Pick bekommt, den Zweitrunden-Pick im nächsten Jahr, eigentlich immer machen. Die Erfolgschance, dass dieser Pick einschlägt, ist halt sehr, sehr gering, und dann nehme ich doch einfach das etwas mehr Value mit und bin froh darüber.
Ja, absolut. Das sehe ich ganz genauso. Ich würde auch noch on top so ein bisschen, wenn es an Ende der zweiten Runde geht. Ich habe das vorhin gemerkt, als ich meine Gesamtrankings dann gemacht habe. Für mich wird es Ende der zweiten Runde echt dünn. Also da habe ich schon Spieler, die ich irgendwie mag, aber die gehen halt in der dritten Runde normalerweise. Oder ich finde, die sind nur Value, wenn sie auch in der dritten Runde gepickt werden. Und wenn ich dann so an 209, 208 irgendwie sowas dran bin und jemand bietet mir zum Beispiel einen Early Third dieses Jahr und noch einen Third nächstes Jahr, dann mache ich das auch.
Ja.
Weil einfach nur zusätzliches Kapital. Picks immer so ein bisschen sehen als Währung, wie so ein bisschen Cash, das man so an seinem Team dran hat. Damit kannst du irgendeinen Deal halt mal noch abrunden und noch irgendwie finalisieren.
Ja.
Und dann sowas in der Hinterhand zu haben, und dann nehme ich später den Jungen, den ich haben will, oder halt noch einen anderen aus dem gleichen Tier. Da ist es wirklich egal. Ganz ehrlich, also wir mögen ja beide Nico Collins, aber Nico Collins ist es einfach nicht wert, noch einen zusätzlichen Pick abzulehnen. Die Chance, dass er wirklich hittet, ist halt dann, wenn man es dann rational wieder sieht, doch nicht so groß.
Ja, ich habe dir letztes Mal in unserer Wide Receiver Folge im zweiten Part, habe ich ja noch groß rumgetönt, den nehme ich in Runde 3, den nehme ich in Runde 3 und ja, so weiter und so fort. Und dann habe ich auch mal mein komplettes Board zusammengebaut und hatte dir ja noch ein Bild geschickt, glaube ich. Ja. Ich nehme alle, also so in Anführungszeichen, ich nehme alle in Runde 3 und dann auch ich 2-9 2-10 an die ganzen Wide Receiver. Ja, also nein, da sieht man dann auch, denke ich schon, das sind so Picks, die man halt probiert loszuwerden. Ne? Die
genau.
späten Zweitrunden-Picks.
Finde ich absolut. Das ist genau das, wir sagen auf der einen Seite, boah, die Running-Back-Klasse in der Tiefe ist echt nicht gut. Die Wide-Receiver-Klasse ist in der Tiefe okay, aber es ist jetzt auch nie, haut jetzt auch keinen vom Hocker. Tight End gibt es so ein, zwei, vielleicht mit viel gutem Willen einen dritten, den man ganz gern mag. Klar, Quarterbacks ist aber nach fünf eigentlich auch vorbei. Heißt, da kann man ja nicht das auf der einen Seite sagen und dann sagen, boah, geil, unbedingt, da Ende zweite Runde, Riesen-Value an Bord. Das ist halt dann auch nicht so. Nein. Ja.
Genau.
Okay, ja. Tipptopp, dann haben wir das so ein bisschen zur Strategie allgemein, wie wir das so angehen drin. Und dann können wir jetzt abschließend auch nochmal kurz über unsere Rankings ein bisschen drüber fliegen. Und ja, dann würde ich dich einfach mal starten lassen. Wir können das ja, wechseln uns immer vielleicht ein bisschen ab.
Können unsere Tiers machen, immer abwechseln.
Genau, das können wir auf jeden Fall machen und uns dann auch gegenseitig vielleicht ein bisschen challengen und sagen, so wie oder warum wir das eine tun oder
wie auch immer. Ja, klar, gerne. Okay, soll ich anfangen?
Ja, klar.
Okay. Ja, mein erstes Tier sind an 1-1 überraschend Trevor Lawrence und an 1-2 Justin Fields. Genau,
das wäre ja, bei mir ist das Tier an sich das gleiche. Ich habe aber aktuell Fields über Lawrence.
Nee, das also wirklich, wenn der wirklich der Fields nach San Francisco geht, dann muss ich wirklich stark überlegen.
Aber auch Fields in Denver zum Beispiel, wie asozial geil wäre das? Junge, das wäre ja abartig, oder? Also, oder Carolina. Hey, Junge,
ja.
Ich wäre so hyped. Also, ja, da würde die Lok aber so abfahren hier.
Ja, ein Lok würde in Denver vor allen Dingen abfahren, also oder abgesägt werden, ja, würde entgleisen, ja, besser gesagt.
Sauber entgleisen, ja, genau. Naja, gut, aber genau, so viel dazu. Ich würde nochmal, ich sage das noch ein letztes Mal, ich würde Fields an 1-0-1 deswegen nicht picken. Ich würde auch Lawrence picken, richtig. Weil das, wenn du Fields an 1-1 pickst, dann bist du echt der größte Horst. Dann ist wieder, du hast letztens gesagt, Fantasy-Verbot bei Dwayne Eskridge in Runde 2-3. Fantasy-Verbot, wenn du nur nach deinem eigenen Ranking draftest. Das ist, darfst du nicht machen.
Genau, das ist auch, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Nur weil ihr den hoch habt, einen gewissen Spieler, müsst ihr trotzdem, deswegen sind Mock-Drafts zum Beispiel auch ganz interessant. Ich sehe immer wieder, wie Spieler, die bei mir vielleicht Ende der ersten oder Anfang der zweiten, dann auf einmal an 2-8 noch verfügbar sind oder sowas. Und das muss man halt im Auge behalten. Genau. Deswegen ist auch das On-the-Clock-Traden vielleicht ganz, oder ja, ich sag mal, dann relativ wichtig, ne?
Ganz genau. So geht's nämlich jedem. Jeder macht immer selber den geilsten Draft, weil er natürlich irgendwie an absurden Positionen seine Spieler noch bekommt. Und dann denken sie sich, ey, Alter, hab ich das Ding gerissen? Wow, ich bin der geilste Typ ever. Das ist auch das Coole am Fantasy. Jeder ist immer der Gewinner nach einem Draft.
Ja, ich meine, und wenn dann 9 Manager in der Liga das beste Team haben, dann wird es spannend, sage ich dir.
Absolut, genau. Aber lass uns mal zum zweiten Tier kommen. Ja. Das kann ich ja jetzt vielleicht mal hier reinwerfen. Ich habe hier 2 Quarterbacks und einen Running Back. Bei mir ist aktuell Travis Etienne an Nummer 3, Trey Lance an 4 und Zach Wilson an 5. Und ja, da bin ich sicher, dass wir da schon ein bisschen auseinander gehen.
Ja, ich habe auch 3 Spieler im zweiten Tier. Meine 1-3 ist Najee Harris, 1-4 ist Etienne und 1-5 ist Lance.
Ja, interessant, dass du Etienne da vorne hast mittlerweile. Das wundert mich direkt. Da hätte ich jetzt nicht mitgerechnet.
Ja, wie gesagt, es ist ein Tier und also das ist halt, da wäre es für mich halt auch verschiebbar und auch hier wieder Landing-Spot für alle drei eigentlich schon entscheiden, muss ich sagen. Also da kann sich auch noch was verschieben.
Also ich habe Najee Harris jetzt im nächsten Tier, übrigens dann dahinter. Ich habe die aktuell im gleichen noch, aber das ist wirklich nur Pre-Draft. Ich habe Jamar Chase auch noch dabei mit Najee, aber das liegt tatsächlich vor allem halt daran, dass ich von Najee als Prospect nicht so überzeugt bin. Wenn Najee hier, um das mal ganz als Beispiel zu nehmen, Najee bekommt First-Round-Draft-Kapital, springt er sofort mein Board nach vorne und dann ist Chase überhaupt gar nicht mehr im gleichen Tier dabei. Kriegt Javonte Williams da frühes Second-Round-Draft-Kapital und der hat wirklich die Starterrolle, ist auch vor Chase. So, aber aktuell bei mir Najee und Chase zusammen. Und dann die Frage an dich, Zach Wilson bei dir jetzt im nächsten Tier dabei, der fehlt nämlich aus meinem Tier 2 bei dir noch.
Ja, genau. Also, sag ich mal, ich mach mal ein komplettes drittes Tier. Das wäre dann Javonte Williams an 6, Zach Wilson an 7, Jamar Chase an 8, Kyle Pitts an 9 und Mac Jones an 10.
Ah, interessant. Ja, bei mir kommen Javonte und Mac Jones jetzt im nächsten Tier. Kyle Pitts ist bei mir noch gar nicht da. Aber hier sieht man schon, du hast wirklich komplett konsequent eigentlich mehr oder weniger das, ja, Positional, den Positional Value hier abgebildet. Ich bin da noch nicht ganz so weit, weil für mich die Running Backs oder halt gerade Javonte noch ein bisschen Fragezeichen hat. Der ist für mich nicht, wird ja immer wieder mit David Montgomery verglichen. Und David Montgomery hat im Prinzip in der NFL sein Value jetzt gehabt für Fantasy-Spieler. Zumindest in den letzten 8 Spielen 2020. Aber da hat er ist halt auch in eine Workhorse-Rolle gekommen.
Ja, und aber ich finde, also das ist mir immer viel zu negativ behaftet. David Montgomery war letztes Jahr in der fucking Chicago Offense mit eigentlich nur Scheiße um sich rum, entschuldige. Gut, er hatte einen guten Schedule, ne? Aber hat er abgerissen, ja, ne? Was war der? Running Back 4 am Ende? Also irgendwie sowas.
Er war brutal, wirklich top half RB1, ja.
So,
das war er auf jeden Fall.
Und ich sag mal, was fehlt ihm dazu? Warum ist das in Zukunft nicht? Weil Terry Cohen wiederkommt? Das wird ihm einen Hit versetzen. Sie haben jetzt ja auch noch Damien Williams gezeigt. Keine Ahnung, ob der eine Rolle spielen wird, wahrscheinlich nicht. Das limitiert sein Ceiling. Und ansonsten, wenn Javonte zum Beispiel nach Pittsburgh kommt oder sowas und da die volle Workload sieht, hat er für mich halt Top, also Minimum Top 10, Top 8 Upside. Von daher, dazu ist er blutjung. Das ist für mich jetzt nicht negativ. Natürlich, David Montgomery haben alle vom Skillset und ich glaube halt, dass Javonte noch ein bisschen besserer Passcatcher ist als Montgomery. Und jedenfalls, er gibt dir halt auch, dass er ist jetzt kein Derrick Henry mit Holzhänden, sondern der kann halt auch einen Ball fangen. Und dementsprechend, und wir wissen spätestens seit Jonathan Taylor, dass die Catching Ability eigentlich überhaupt gar keine Rolle spielt, sondern einfach nur, dass er eingesetzt wird. Und drafte ich ihn halt an 1-6 und bin auch felsenfest davon überzeugt, dass das ein guter Pick ist.
Ja, ich will dir da überhaupt in eigentlich nichts widersprechen. Ich sag mal, ich habe hier ihn noch nicht als mit einem Workhorse-Stempel versehen und das kann man auch schon kritisieren oder kann man auch wirklich anders sehen. Wahrscheinlich hätte ich es tun sollen, denn wahrscheinlicher ist es, dass er ein Workhorse wird als nicht, meiner Meinung nach, mit dem Skillset, das er mitbringt. Aber ja gut, da muss man auch ehrlicherweise sagen, er hat auch ein Pre-Draft-Ranking, ne? Wir werden sehen, wie es dann Post-Draft aussieht. Wenn er an einen soliden Landing-Spot kommt, ist er vor Chase für mich.
Ja klar, wenn er landet, der natürlich irgendwie in Jacksonville oder sowas, dann wäre das halt schon echt zum Kotzen. Dann würde ich hier mein Ranking auf jeden Fall auch noch anpassen. Das ist ganz klar. Ja. Also Landing-Spot, ist King. Ne?
Genau, also gerade bei den Running Backs ist es sehr, sehr wichtig. Aber auch bei den Wide Receiver natürlich nicht unwichtig. Du hast Chase in Detroit so als mahnendes Beispiel schon genannt. Das ist halt ein großes Problem, wenn das passiert.
Ja, da gibt es so ein paar relativ unsexy Landing Spots. Wobei, man muss sagen, Detroit natürlich, da kann es auch nächstes Jahr schon anders aussehen.
Ehrlicherweise könnte man schon auch einen Case machen dafür, dass Detroit sogar ein guter Landing-Spot ist für einen Wide Receiver. Ja, ja. Jared Goff wird auch seine Passing-Yards wieder haben. Die werden jetzt auch nicht alles in Grund und Boden laufen. Und irgendwie kommen auch diese Trash-Offenses am Ende auf 3000-plus-Yards-Offense. Irgendwer muss das ja fangen. Und das wird nicht nur TJ Hockenson machen.
Die Touchdowns werden halt fehlen, ne? Das ist oft das Problem in solchen Offenses.
Ja, richtig. Ja, voll. Aber das kann dir ein bisschen egal sein, sag ich mal, dein Rookie, wenn 1000 Yards fängt, dann ja, alles gut.
So keine Frage, so keine Frage.
Genau, aber lass uns zum nächsten Tier kommen. Also ich glaube, wir haben jetzt, also du bist bis zur 10 gegangen.
Ja.
Ich bin noch bei der 9. Bei mir fehlt auch nur Kyle Pitts, der kommt jetzt im nächsten Tier. Mhm. Ich habe ihn aber aktuell und da bin ich mir auch noch gar nicht sicher, ob das richtig ist von mir, aber ich habe ihn hinter der nächsten Packung an Receivern. Also bei mir ist das nächste Tier jetzt ab der 10 Rashad Bateman, dann an 11 Elijah Moore, an 12 Terrace Marshall, an 13 Rondale Moore, an 14 Kyle Pitts. Genau, an 14 dann Kyle Pitts. So, also 2-2 und das sind Tight End Premium. Und irgendwo muss ich sagen, ich würde ihn sowieso auch eher nehmen, aber sollte er eher gehen, da bin ich mir gar nicht sicher.
Ja, also so spät sehe ich ihn halt allein aus Value-Sicht nicht, ne? Ich drafte halt nicht nur irgendwie für Production, sondern einfach auch für Value. Und das ist halt, glaube ich, auch ein ganz entscheidender Punkt, ne? Da haben wir wieder Positional Value, aber es ist auch einfach, und das muss man auch mal sagen, das gehört halt immer dazu, Name Value. Das ist so wichtig.
Ja.
Es ist so, das, so wichtig. Ja. Du hast halt, ja, ich sag mal, in der Liga, in der 12-Team-Liga, kaufen wahrscheinlich 8 Leute Pits.
Ja, locker.
Dann
ja.
Die anderen sind 3 Leute, die Kelce, Kittle, Waller haben und noch einer, der vielleicht nicht an Pits glaubt. So, das ist halt so der Markt für einen Pits. Von daher würde ich ihn halt früher nehmen. Ne? Und auch über den ganzen Receiver.
Also wenn wir an dem Punkt sind, ja, wenn wir an dem Punkt sind, ganz ehrlich, wo nehmen wir, sagen wir Javonte? Javonte ist sogar noch an Bord, ganz ehrlich. Kyle Pitts in der Tight End Premium Liga, die 2 Quarterbacks sind weg, die 2 Top Running Backs sind weg, dann kommen wir so an Pick 5 hin. Dann gibt es noch 2 weitere Quarterbacks, die könnte ich mir vorstellen, dass die vor Pitts gehen in Superflex liegen. Ja. Aber ansonsten, allerspätestens an 1-7, da wird irgendjemand massiv auf heißen Kohlen sitzen und unbedingt Kyle Pitts wollen. Ich will ihn nicht. Ich hätte dann, bei mir hätte ich aktuell halt Javonte oder Jamar Chase. Wenn ich die drafte und jemand anders will mir aber Kyle Pitts abkaufen, dann muss ich den Pick verkaufen. Das ist dann genau dieser Punkt. Und klar, im Idealfall gehe ich an 1-8 runter, sage ich mal, ganz blöd. Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Aber nur, das ist ganz wichtig, ich habe Kyle Pitts zwar da hinten, aber es hat keine Relevanz dafür, was ich dann am Ende im Draft auch mache. Das ist ein anderes Spiel.
Genau.
Genau so. Okay, aber wie sieht denn dann dein nächstes Tier aus und von wo bis wo geht es ab der 11?
Also genau, mein Tier ist ab von der 11 bis zur 2-5, also fast 7 Spieler das Tier. Genau, 1-11 wäre Terrace Marshall, 1-12 wäre Rashad Bateman, 2-1 wäre Jalen Waddle, 2-2 wäre Devonta Smith, 2-3 wäre Rondale Moore, 2-4 wäre Elijah Moore und 2-5 wäre Trey Sermon.
Ah, Trey Sermon, okay.
Ja, habe ich hier mit reingepackt, weil ich glaube einfach, dass der Draft-Kapital bekommt.
Ja, da früher ist die Projection schon mit drin auf jeden Fall.
Ne? Ja, natürlich, so. klar.
Auch,
also,
auch fair.
Also deswegen habe ich ihn jetzt halt auch hochgeschoben bei dem, was man so liest und hört. Ich glaube halt, dass der Ende zweite schon geht. Vielleicht auch Anfang dritte, aber also so in der Range. So. Und wenn der dann halt einen schönen Landing-Spot erwischt, dann kann ich mir halt auch echt vorstellen, den sogar noch höher zu schieben. Ne, an den Turn praktisch. Das wäre dann für mich halt auch möglich, denkbar. Genau, bei den anderen Receivern ist es halt so, dass es für mich halt auch extrem Landing-Spot abhängig. Einen der beiden von Marshall und Bateman habe ich innerlich halt schon begraben, was mir sehr im Herzen wehtut. Aber einer wird wahrscheinlich in Baltimore landen. Und 400 Pass-Attempts bei Andrews, Marquise Brown, Sammy Watkins und noch Running Backs, die auch noch sehen wollen, ein paar Targets. Das ist schon echt low Volume mit Abstand. Und wenn jetzt einer kommt, Minnesota im Vergleich, ne, weil jetzt ja dann bestimmt das Argument kommt, ja, Justin Jefferson hat ja auch in der Run-First-Offense irgendwie produziert. Ja, hat er, aber da war er im Prinzip einer von 2 Spielern, die Targets gesehen haben. Und die hatten halt irgendwie nochmal knappe 100 Pass-Attempts mehr oder sowas. Ne? Also ja. das ist halt ja. 20%. Ne? Das darf man halt nicht außer Acht lassen. Also Baltimore ist nicht nur ganz, also ist nicht low volume, sondern also.
Ne? Ja, das ist absolut, low. Das kann man gar nicht vergleichen mit dem Rest. Genau. Das ist so absurd. Genau. Also Tennessee, ich weiß nicht, wo die sind. Ist ja am ehesten noch das Team, das ähnlich ist.
Aber trotzdem, die waren auch noch 60 oder 80 Pass-Attempts drüber. Also
ja,
das war
also
auch noch...
wirklich unglaublich. Ja. Und ich bin mir auch sicher, dass die ihre Offense nicht umstellen. Nee, das glaube ich nicht. Drum. Und weil es auch falsch wäre. Die Opportunitätskosten in Baltimore, sag ich mal, sind beim Passing-Game halt viel höher als bei anderen, weil deren Rushing-Game sehr, sehr gut funktioniert und sehr effizient ist. Und das ist eine ganz andere Diskussion, als eben in Tennessee zu sagen, hey, Jungs, ihr solltet vielleicht mal ein bisschen öfter werfen, weil ihr rennt halt schon sehr oft einfach nur blind in die Mauer.
Ja, und das Rushing-Game, ja, ist einfach auch was anderes, ne? Also.
Genau, ist ganz anders mit hier Jackson, ja. Genau, völlig, kannst du nicht so vergleichen.
Genau, also okay. Dementsprechend, also einer von beiden, vermute ich mal, wird halt noch ordentlich abrutschen.
Ich hoffe so sehr, dass die einfach kommen. Lass die einfach. Gut, die sind nicht. Ist halt so ein Analytics-driven Team auch. Deswegen, die werden echt nicht Kadarius Toney nehmen. Oh, aber das wäre doch der perfekte Pick, Alter.
Herrlich.
Das wäre so schön einfach. Dann wäre einfach kein Spieler im Arsch.
Musik in meinen Ohren wäre das.
Da hätten doch alle was davon, ja, ne?
Bitte, ey.
Ja.
Aber genau. Wie gesagt, einer wird halt da irgendwie. Zu
aber wir haben Pre-Draft-Rankings,
genau.
Wir können alle noch schön hochschneiden. So, was mich auch dazu bringt, ich habe Trey Sermon aktuell auf der 17 und
ich auch,
also
ne?
Mitte zweite Runde noch. Du auch auf 17?
Ja, 2,5 habe ich, also das ist ja auch 17, ja, klar.
Ah, sorry, ich habe ihn auf 18. Ah. Jetzt bin ich im einen verrutscht, aber okay, aber macht nichts. Ich habe noch ein Tier dazwischen, das sind bei mir nochmal Receiver hinter Kyle Pitts eben. Das ist dann 2,3 bis 2,5, Diami Brown, Jalen Waddle und Devonta Smith. Hier ganz wichtig und dann, die kann man fast überspringen, da brauche ich glaube ich gar nicht viel dazu sagen, was deren Upside bisschen limitiert, da sind wir schon drauf eingegangen. Und dann habe ich aktuell, und ich bin mir sicher, dass Teile da noch vor die Receiver-Gruppe rutschen werden, sind an 2,6 dann Trey Sermon, 2,7 Kenny Gainwell, 2,8 Chuba Hubbard. Und das sind für mich so drei Running Backs, die ich noch ein bisschen vor dem anderen Rest an Running Backs sehe, Pre-Draft, die für mich alle in einem richtigen, in einem guten Landing-Spot wirklich an Wert gewinnen können und dann auch Richtung Early Second hochrutschen. Ich habe das hier noch nicht mit reingenommen. Ich bin hier wirklich, ich habe versucht, mich so gut es ging irgendwie zu zwingen, das ohne Draftkapital und Landing Spot zu betrachten.
Ja, also mein nächstes Tier wäre dann von 2,6 bis 2,8.
Ja, warte. Wie sehr hat dir wehgetan, dass Kenny Gainwell bei mir schon kam?
Ich wollte einfach ignorieren, einfach übergehen.
Ja,
das war mir kein Kommentar würdig.
War dir zu peinlich, oder? Nach Game of Thrones und der zweite Fauxpas hier.
Also, falls da jemand draußen noch ein Podcast-Partner sucht. Ich habe einen zu verkaufen, obwohl da muss ich auch noch was drauflegen. Kriegt der andere noch ein 22 First im Podcaster-Draft.
So. Okay, aber ich wollte dich gar nicht unterbrechen. Also,
Gainwell, ja, keine Ahnung, ne, das ist für mich halt der, also wenn ich sehe, dass der an 1,12 gedraftet wird, oder also in Mock-Drafts halt, ne, sehe ich durchaus häufiger mal. Da kommt mir schon ein bisschen das Kötzchen hoch, ne? Also, das ist schon, also ja, der kann, warten wir meinen Draft ab, warten wir meinen Landing-Spot ab, dann hat sich das entweder von alleine erledigt, oder aber ich muss mich schweren Herzens halt dazu durchringen, ihn irgendwo in die Mitte zweiter Runde hochzustufen. So. Das ist für mich halt auch das Früheste, wo ich ihn drafte. Ich werde ihn dementsprechend also wahrscheinlich nicht bekommen und da bin ich auch nicht böse drum. Mag sein, dass ich da falsch liege.
Was machst du denn, wenn er nach Pittsburgh geht zum Beispiel?
Kann ich mir für ihn nicht vorstellen. Also, das ist überhaupt nicht...
Will sich keiner vorstellen.
Guck dir, also, das ist überhaupt kein Fit irgendwie. Also
ja, Pittsburgh. Ich denke mir einfach nur, stell dir vor, die holen halt Kenny Gainwell und noch so einen, also und holen sich jetzt irgendwie halt late, nicht im Draft, sondern jetzt für Free Agency.
Ballage.
So diesen, ja, so, oder halt diesen, wie heißt dieser Typ, der jetzt wieder bei den Eagles einen Einjahresvertrag, Jordan Howard, einfach so diesen Early Downrunner.
Todd Gurley.
Dieser, ja, genau, den du in die Mauer schickst. Und weißt du, da wo du einfach so das Potenzial für Targets halt siehst, darum geht es mir nur. Wenn du weißt, da ist ein immobiler Quarterback da ist diese Third-Down-Back-Rolle weit offen und dann kriegt er noch ein paar Runs dazu und dann Deckel drauf und er macht eine Nyheim Hines-Season, so Running Back 18 insgesamt. Das ist ja irgendwie so daran, da alles in seinem Profil schreit danach, so ein mit RB2 sein zu können.
Ja, das ist auch wirklich der Optimalfall, ne?
Ja,
also
ja,
ich kann, das Problem ist halt, Gainwell ist in Pass-Pro jetzt auch nicht gerade so gut. Deswegen sehe ich ihn zum Beispiel in Pittsburgh nicht. Pittsburgh hatte bei Third Down in der Regel James Conner auf dem Platz, weil der ist halt einfach, der ist jetzt auch kein begnadeter Passcatcher oder irgendwas, aber der ist halt ein guter Passprotector. Also, es würde mich halt sehr wundern. Und auch so Teams wie Jacksonville, also habe ich auch oft gesagt, so ein bisschen aus Spaß, dass sie da landen können. Auch das fällt mir wirklich schwer vorzustellen, einen Rookie-Quarterback dann so einem Third-Down-Back auszusetzen, der halt nicht protecten kann. Das ist halt...
Also, verstehe ich. Ich sag da nur ganz kurz, Nyheim Hines hat eine Pass-Blocking-Grade bei PFF von 28,9.
Ja, aber auch mit Philip Rivers,
ne? Der läuft ja dann Routen, ne? Ja, klar, okay, gut, fairer Punkt. Jetzt muss ich mir wieder einen anderen Arsch raussuchen, der da irgendwie ein paar Bälle fängt. So James White, wie gut ist der? Also, weißt du, so ja, diese Rolle, die kann er ja einfach nur kriegen. Das ist ja...
Ja, klar, natürlich kann er die. Also, das ist ja auch sein... Also, das wird gut. Außerdem NFL-Teams machen nicht immer das, was logisch ist, ne?
Ja.
Gut. Wie gesagt, wenn er in einem idealen Spot irgendwo landet und wird jetzt in Atlanta da vielleicht mit Mike Davis zusammen, das wäre jetzt zum Beispiel eine Rolle, das wäre schon ein guter Spot auf jeden Fall.
Ja, ja, voll.
Dann würde ich ihn hochstufen, trotzdem wird es bei mir wahrscheinlich nicht reichen, dass ich ihn kriege. Ne? Das ist einfach auch, ich habe einfach persönlich so meine Zweifel an ihm und dann nehme ich das, was dann fällt, dadurch, dass irgendjemand ihn dann in der ersten Runde oder sowas pickt.
Ja. Nee, fair enough.
Oder okay, wenn er da ist an meinem Pick, dann trade ich halt raus. Ne? Also.
Voll, ja. Okay. Gerade an jemand mit dickem Running Back Need, wenn dann so jemand an den Landing Spot kommt, den man dann verkaufen kann, dann lass jemand anderen Keyshawn Vaughn draften, so, dass, um da den Kreis zu schließen, mach nicht du den Fehler, late first an deinen Running Back Need zu decken. Genau. Mit irgendeinem Spieler, den du vorher richtig schlecht fandest.
Genau. Also da könnte ich mich auch selbst nicht mehr im Spiegel angucken, wenn ich ihn nehmen will.
Das ist so geil. Ja, da müssen wir auch den Podcast einfach zumachen, muss ich ehrlich sagen.
Ich sehe schon irgendwo einen Screenshot, wo mein Name da rein montiert wird, wie an den Kenny Gainwell Pack oder sowas.
An 1,7 oder so.
Ja, genau. Ach, ja.
Ja.
Genau. Okay. Also, er sagt gleich, wann er kommt bei mir. Aktuell.
Ja, okay, aber du hast ja dein nächstes Tier eigentlich noch offen, glaube ich.
Genau.
So nach, ich weiß nicht, wer bei dir der letzte war.
Trey Sermon, 2,5.
Trey Sermon, genau.
Genau, und 2,6 geht dann weiter mit Tylan Wallace. 2,7 Pat Freiermuth. Und 2,8 Kyle Trask.
Ah, ja, da kommt jetzt Kyle Trask schon ins Spiel, ja. Den hatte ich ja, das habe ich ja vorhin schon gesagt, ich habe den hier gerade auf 31, das heißt, das ist bei mir 3,7. Aber das, wie gesagt, eine Pre-Draft-Grade, sollte er wird irgendwann, wenn der irgendwo als Quarterback der Zukunft gedraftet wird, dann nehme ich den auch auf jeden Fall Ende der zweiten Runde. Das ist völlig klar, weil die Upside auf Marktwert, auf Wertgewinn des Assets da ist.
Ja, ich meine, mal abgesehen von Hurts Rushing Upside, aber wer hätte denn geglaubt, als die Eagles ihn letztes Jahr in der zweiten Runde gedraftet haben, dass der in den nächsten 3 Jahren Spielzeit sieht? Also außer als Gadget-Waffe. Also da war Carson Wentz noch ein Zweitrunden-Startup-Pick. Ja. So, also das war so unmöglich, wie du irgendwie warst. Und wie gesagt, wenn dieses Szenario eintritt, ein Team, was jetzt aktuell keinen sicheren Starter hat, ihn nimmt, was weiß ich nicht, ich weiß nicht, Denver hier einen Zweitrunden-Pick, wenn Denver dann Kyle Trask nimmt, um ja, Drew Lock zu ersetzen, wäre auch witzig. Aber
das wäre aber gleiche Spiele wieder gefühlt.
Ja.
Mit nur schlechterem Arm.
Ja, aber vielleicht ein bisschen genauer. Naja, auf jeden Fall, also sowas. Minimal. Also er wird halt, wenn er relativ früh geht, wird er halt auch Spielzeit sehen. Dementsprechend glaube ich schon, dass man, und in dem Moment, wenn er Starter wird und sich nicht völlig blamiert, dann ist er halt gleich schon late first wert, ne?
Absolut. Und allein, da muss man halt sagen, so, das ist sicher, er hat nicht das Upside, das Jalen Hurts halt hatte durch das Rushing. Das fehlt halt bei ihm dann ein bisschen. Von dem her wird er kein, wird dann nicht ein frühen First irgendwie wert sein, wenn er einschlägt auf einmal und spielt. Aber ein Late First oder ein Early Second kannst du daraus dann auf jeden Fall machen.
Genau.
Ne, so, das möglich ist es. Genau, interessant. Ja, sehr gut. Aber dann, dann genau, das war bei dir die 2-8. Jetzt muss ich kurz gucken hier, wen ich dann hier noch hatte. Genau, bei mir geht es weiter mit der 21, also 2-9. Das heißt, wir sind an sich hier auf dem gleichen Level. Und ja, ich kann dann eigentlich den Rest durchgehen. Meine letzten vier Spieler, die ich hier noch habe, sind Seth Williams, Tylan Wallace, den hattest du ja schon, die zwei Wide Receiver und dann noch Elijah Mitchell und Kylan Hill als Running Backs. Hier Elijah Mitchell, der mir als sich als Profil ganz gut gefällt. Kylan Hill, bei dem viel Projection drinsteckt, der irgendwie, das habe ich jetzt ein paar Mal gehört, ich glaube beim Player Profiler, also Underworld Radio hat der Podfather ein paar Mal erwähnt. Kylan Hill hatte 27 Targets in drei Spielen in 2020 oder 29 Targets, also irgendwie in den hohen 20ern.
23 Catches nur, oder so.
Er ist eine absurd kleine Sample Size natürlich mit drei Spielen, aber ist zum Beispiel da, ich wollte das jetzt nur mal kurz erwähnen, warum ich das sehr spannend finde oder warum er bei mir an dem Spot ist. Ich nehme, ich sag's nochmal, keinen Late Second, um ihn zu picken. Dafür ist es dann, das ist mir zu früh. Da will ich schon noch einen besseren Spieler irgendwie haben. Aber das ist jemand, den ich definitiv über dem Rest haben werde, weil ich da einfach eine gewisse Upside sehe. Wenn der plötzlich in der NFL dann ein paar Bälle fängt und ein Third Down Back wird, dann kann er halt späte dritte Runde oder so, wo du ihn aktuell, glaube ich, kriegen kannst, kann er echt Value sein. Und deswegen habe ich ihn hier rein von meinem Value schon ein bisschen weiter vorn. Und natürlich wäre es schöner, wenn wir eine bessere Draft-Class hätten und ich den da noch nicht haben müsste.
Hast du mich nicht noch dafür geroastet, wo ich Kylan Hill habe?
Ja, ich glaube schon,
also,
weil er wirklich so scheiße ist, Alter. Er ist ja auch wirklich so scheiße, der Typ. Komm, ganz ehrlich, ich muss mir hier so viel schön reden bei diesen ganzen Picks, aber wen soll ich denn da vornehmen? Ich meine, Freiermuth, muss man ehrlicherweise sagen, das ist jetzt am ehesten einer, den, ja, kann man da vornehmen, aber weißt du, was ist denn das Upside von Freiermuth, Alter? Auch nicht so geil. Ja, Hill halt auch. Junge, hau ein Ei drauf, es ist wirklich da hinten, late second, da bin ich echt raus.
Ja, also value-wise. Genau, also ich lese dann auch mein Tier vor, genau. Das ist eigentlich ein Tier aus 8 Spielern, tatsächlich, also geht in die dritte Runde rein, weiß nicht, wollen wir die dritte noch machen, oder?
Ja, können wir machen, wir können ja nochmal
drüber fliegen. Komm, wir ziehen durch jetzt, ist Draft Week, wir sind heiß. Also,
ja, genau. Wir sind heiß, auf jeden Fall.
2-9 wäre Nico Collins für mich, das ist, wie gesagt, 2-10 Diami Brown, 2-11 Kylan Hill, 2-12 Seth Williams, 3-1 Elijah Mitchell, ne, also wir haben wieder ein bisschen, 3-2 Michael Carter, 3-3 Kenny Gainwell und 3-4 Amon-Ra St. Brown.
Also das finde ich, was hier echt interessant ist, dass du Michael Carter vor Kenny Gainwell hast. Das finde ich schon überraschend. Aber gut.
Das ist ein Stolz-Ding.
Ja, okay, verstehe ich. Nein, kann man also, da auch mal bringen.
Nein, also ich sag's dir ganz ehrlich, ne, diese drei Spieler, Mitchell, Carter, Gainwell, das ist für mich Draftkapital und Landing Spot. Ne? Selbst Kylan Hill auf 2-11, da ein bisschen davor. Ja, das ist Draftkapital und Landing Spot, muss man fair so sagen.
Ja, aber ich meine ganz ehrlich, Elijah Mitchell hat halt wirklich immerhin einen RAS von 9,45. Ja. Allein deswegen sollte er schon höher sein als Michael Carter, der irgendwie 50 Kilo wiegt.
Ja, fair. Also ich habe ihn auch einen Spot davor. Ich weiß gar nicht, warum du mich jetzt hier outcalls. jedenfalls.
Ja, okay. Ich hatte schon meine Fresse. Er ist ja bei mir auch an 2,11. Ich weiß gar nicht, warum ich sie aufreiße.
Ja, wenn Elijah Mitchell halt in der sechsten Runde gedraftet wird, dann nützt ihm ein Russ von 11 auch nichts. Auch wenn es nicht geht, ne?
Dann also, ist er der nächste Eno Benjamin.
Genau, ja. Wie geht's bei dir denn weiter?
Also bei mir geht's weiter mit, und das ist eigentlich, da geht's eigentlich weiter, das Tier wäre noch weitergegangen von vorhin. So. Das ist dann hier noch Jamar Jefferson und Pat Freiermuth eben hier, dann ist das zu. Und dann geht's weiter mit Amon-Ra St. Brown, Tamorian Terry, Nico Collins und Hunter Long.
Hunter Long wäre jetzt wo bei dir?
Das ist die 30, heißt 3,6.
Ja, witzig. Also mein Tier dann wäre ab 3,5. Das wäre dann Jamar Jefferson, Hunter Long auch an 3,6. 3,7 wäre Kadarius Toney. 3,8 wäre Chuba Hubbard. 3,9 wäre Tamarian Terry.
Ah, interessant. Ja, okay. Chuba Hubbard, soweit, den habe ich deutlich vor dir dann. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen die größte Abweichung. Neben dem, der jetzt bei mir kommt, 3,7 Kyle Trask, 3,8 Kellen Mond. Dann habe ich 3,9 Chris Evans. Den hatten wir, glaube ich, bei den Running Backs gar nicht besprochen.
Doch, ich habe ihn erwähnt als mein Sleeper.
Ah, nicht schlecht, sehr gut. Ich hatte nämlich, die hatten wir vor seinem Pro Day aufgenommen, die Folge. Der hat jetzt auch einen RAS von deutlich über 9. Also sehr, ich glaube, den drittbesten RAS in der Klasse. Und dadurch habe ich den jetzt, der kriegt von mir den gleichen Boost wie Nico Collins. Er hat halt Jim Harbaugh als Head Coach. Da kannst du nicht liefern. Deswegen ist er jetzt bei mir damit reingerutscht. Da sage ich halt, wenn der ins auch wieder so einer, richtiger Landing-Spot, dann die Athletik reicht mir, um ihn hier nach vorne zu nehmen. So verzweifelt bin ich schon. Der Rest, die letzten drei, die dann hier im gleichen Tier auch noch sind, Michael Carter, Ramondre Stevenson und Javian Hawkins.
Ja, also Evans habe ich habe jetzt meinen Chart nur für die drei Runden hier drauf auf meinem Sheet, aber den habe ich irgendwo Mitte Runde 4 auch. Also Sleeper hat den noch
nicht. Gehört er ja eigentlich auch hin, muss man sagen.
Ja, Sleeper hat den noch nicht drin. Ne? Das wird natürlich
das vielen helfen. Das sagt schon einiges.
Das wird, ja, die haben ihre Top 50 Prospects oder so mindestens drin, glaube ich. Ja, aber so ein paar Spieler wie hier, ja, ist auch Jalen Darden, Chris Evans, so haben die nicht drin, aber sollen wohl direkt nach dem Draft eingefügt werden. Ja, ich habe dann noch von 3,10 bis 3,12. Also an 3,10 habe ich Kellen Mond, an 3,11 Anthony Schwartz und an 3,12 Ramondre Stevenson auch.
Naja, okay. Ja, ganz interessant. Ein paar Spieler, die wir jetzt beide nicht drin hatten, waren zum Beispiel Amari Rodgers, Tutu Atwell. Unglaublich, bei mir hat Kadarius Toney ja nicht mehr in die Top 36 geschafft. Und ganz ehrlich, Hand aufs Herz, konntest du dich komplett von dem anstehenden Draftkapital lösen? Was ist, wenn Kadarius Toney in Runde 4 geht? Dann nimmst du ihn auch nicht da früh. Ne?
Nein. Dann wäre er für mich komplett auch weg. Also,
ich finde, das ist jemand, den hätte ich, natürlich musst du den, wenn ich das schon ein bisschen mit rein projecte, wo die Spieler gehen, muss man den eher nehmen. Ich wollte das nur kurz erklären. Ja. Das ist natürlich.
Das ist auch so ein Spieler, halt bei mir auch so ähnlich wie Gainwell. Ich halte nichts von dem. Und der wird halt Draftkapital sehen. Und wenn der dann halt noch so einen Spot wie, keine Ahnung, New Orleans, Green Bay oder sowas bekommt, dann musst du den halt wahrscheinlich wohl oder übel irgendwo Mitte zweite Runde schon auch nehmen. Einfach aus Vernunftsicht, sage ich jetzt mal.
Ja, er wird am Feld stehen. Er wird am Feld. Genau, er hat einen relativ teuren Rookie-Vertrag. Das ist so ein bisschen. Ja, da kann das Profil nicht gut sein, aber trotzdem machst du das halt.
Und beim Coach wie Sean Payton oder sowas würde ich ja sogar noch auch tatsächlich so romantisch sein und dran glauben, dass der irgendwas für ihn hingebastelt bekommt, ne? Also.
Klar. Aber wahrscheinlich werden auch wir da keinerlei Shares haben am Ende, eher verkaufen wir halt den Pick. Irgendwer wird sich mehr verlieben in den Spieler. Ja. Das ist halt so. Genau, okay, cool. Dann sind wir mal so ein bisschen durchgegangen. Man sieht schon, ich denke, es ist klar geworden, Wide Receiver sind bei uns beiden nicht besonders weit vorne. Tight Ends auch nicht. Und wir spielen hier vor allem einfach das Value Game. da, wo die Spieler knapp sind, dementsprechend werden die Positionen dann auch relativ früh adressiert. Und ja, kann man einfach Spieler später wieder viel, viel besser und viel, viel teurer verkaufen.
Ja, und auch da immer noch gesagt, ne, also immer, wenn euch auch jemand einen Trade anbietet, nicht dem Rookie-Hype verfallen. Also ich meine, keine Ahnung, ich glaube, da kann sich kein Dynasty-Spieler komplett von freisprechen, dass man, wenn man irgendwie einen Liebling hat, aber wenn man dann irgendwie einen Keenan Allen für einen 1-12 oder so angeboten bekommt, dann sollte man vielleicht schon mal überlegen. Das war jetzt ein Beispiel.
Genau. Ja, also das ja sind so wird wahrscheinlich nicht weit auseinander sein in den in der Bewertung irgendwann. Das ist schon ein Trade, der ist bestimmt schon durchgegangen
irgendwo. Ja, ja. Aber so baust du halt ein Championship-Team, ne? Wenn du Contender bist, dann deinen 1-12 nicht zu picken und irgendeinen Shot auf einen der, keine Ahnung, 5-6 Spieler, die da in Frage kommen, zu nehmen, sondern wirklich dann den Proven Player zu nehmen. Ne? Jetzt habe ich einen Receiver als Beispiel genommen, witzigerweise. Genau, genau. Aber nein, du wirst halt auch wahrscheinlich irgendein Running Back, was weiß ich nicht, David Montgomery mal als Beispiel locker für einen 1-12 bekommen können. Und das ist halt vielleicht schon mehr wert dann. Ne?
Absolut. Und gerade auch wenn du das nochmal zusammenpacken kannst, irgendwie den Pick verwenden, um auf Running Back zum Beispiel jünger zu werden. Ne? Also nimm den ran, pack ihn an Chris Carson zum Beispiel dran und versuch damit einen J.K. Dobbins zu kriegen. Jetzt einfach als reines Beispiel, so in dieses, oder Antonio Gibson irgendwie, da was drauflegen und dann also sozusagen so ein Uptrade in dem Sinne für einen jungen Spieler. Und von 1-12 auch gerne, ich würde es auch nicht scheuen, hochzugehen an 1-6, 1-7, dann im Zweifelsfall eben in dieses obere Tier. Nicht einfach nur sitzen und warten und dann gucken, was da ist und dann den Spieler einfach nehmen, der ganz oben am eigenen Board ist. Das ist nicht, wie man das spielen darf.
Nee, das ist halt echt auch so essentiell, weil ich sag mal so, 1-10 ist erstmal, als auch, also wie ich es jetzt sehe, 1-10 ist halt so fiktiv. Und wenn jetzt einer 1-10 und du hast 1-12, so, was mag dich das kosten, hochzutraden? Für einen Drittrunden-Pick will es vielleicht schon klappen. So, und wir haben ja nur gerade gehört, was für Quatsch da teilweise dann schon gepickt werden muss. Dann investier doch deinen Drittrunden-Pick, um einen besseren Spieler zu bekommen. So, dann, ne, das ist, also um da zwei Spots hochzugehen, aber das kann halt schon echt ein himmelweiter Unterschied sein. Das kann der Unterschied zwischen Jamar Chase oder Javonte Williams und Devonta Smith sein.
Genau. Ja. Ne? Das ist der Punkt, ja. Und das muss man einfach ein bisschen ausprobieren. Ich bin eh immer ein Fan davon, wenn man noch nicht die größte Erfahrung hat, einfach auch mal machen und einfach daraus lernen, gerade in Ligen, die vielleicht nicht um das größte Geld dann gehen, ruhig mal auch eine blutige Nase holen und einfach probieren und schauen, was so geht, alle mit allen Managern sprechen, alle halt wirklich anfragen. Ich fange jetzt schon an, zum Beispiel in der JIT, in der ich sehr, sehr viele Teams, sehr, sehr viele Picks habe, einfach mal die Manager ein bisschen abgekloppt. Ich will noch keinen Deal machen, so, das ist aktuell noch zu früh, ich will gucken, wie der Draft läuft, aber einfach mal sagen, hey, was ist denn deine Strategie für den Draft? Willst du eher mehr Picks? Willst du eher nach unten, nach oben? Was ist denn irgendwie so angedacht? Und dann kann man auch, wenn man on the clock ist, schneller irgendwie dazu kommen, Deals dann auch zu finalisieren.
Ja, ich habe in einer Liga tatsächlich sogar einen Live-Rookie-Draft.
Alter, okay, mit 10 Minuten dann pro Pick oder wie lang?
Ich glaube noch nicht mal, ich glaube weniger sogar. Bin ich gespannt, aber da habe ich jetzt angefangen. Also ich hatte 1-2, 1-10 und 1-11 und da habe ich jetzt den 1-11 schon umgesetzt, weil ich mir gesagt habe, okay, das wird halt stressig dann, ne? Wenn du so die Picks dann hast und schnell reagieren musst. Das sind auch
ja, also
so
was ich mir, worauf ich mal Bock hätte, wäre so ein 10 Minuten pro Ding, also so richtig NFL-mäßig. Das heißt, du sitzt auch da und jeder weiß, der ist on the clock und alle sind da und alle können traden und irgendwie man würde dann noch nebenher telefonieren und so, das stelle ich mir cool vor. Dann so mit 1,5 Minuten oder 2 Minuten, das wäre mir zu.
Ja, das ist schon
da stressig. Geht zu wenig irgendwie, ne? Das ist auch ein bisschen schade dann.
Ja, ich habe auch alles getan, um Slow Draft vorzuschlagen, beziehungsweise aber da die Jungs sind alle wild
und geduldig. Ja.
Na gut.
So ist das manchmal. Okidoki, dann sind wir heute mal wieder ein bisschen länger geworden. Wir haben uns eigentlich doch so gut verbessert, aber es ist auch Draft Week.
Genau, Draft Week. Da und
ja. Ist dann heiß.
Aber wir, ja, was machen wir? Oder wann hört man uns wieder? Am Wochenende wahrscheinlich, ja, ne?
Am Wochenende auf jeden Fall. Die Frage ist noch, ob wir Freitag dann aufnehmen nach Runde 1 oder ob wir Samstag aufnehmen nach Tag 2.
Oder beides.
Irgendwo, oder beides. Oh. Das wäre natürlich auch eine geile Sache. Also ich meine, ich habe Zeit. Das ist nicht das Problem.
Ja.
Ja, da können wir doch mal gucken, was sich da alles tut. Vielleicht kriegen wir das irgendwie hin. Wäre gar nicht schlecht. Wir sprechen da einfach nochmal. Und dann, ja, mit der Vorfreude, glaube ich, können wir unsere Hörer dann auch entlassen. Und können allen wahnsinnig viel Spaß wünschen in den letzten Tagen vorm Draft und auch für die Draft Night am Donnerstag.
Auf jeden Fall. Und wenn noch Fragen zu dem Thema aufgekommen sind oder sowas, wie immer gerne schreiben. Zum Beispiel bei Twitter. Und,
ja, richtig.
Ja, ich mache noch ein bisschen Werbung hier.
Ja, mach mal ein bisschen Werbung, Alter. Wir machen das zu wenig.
Genau.
Wir machen das zu wenig.
Genau, bei Twitter unter dem Handle @DynastyFlow, Flow mit PH. Gut, alle, die es hören, werden es wahrscheinlich wissen. Dann folgt auch dem 49er Flow. Das ist @49er Flow. Ja. Und mir dürft ihr auch folgen. Das ist @phil81190. Genau. Und dann geht's los. Ich hab Bock.
Ja, ich habe auch so Bock. Justin Fields, no matter what, kann ich nur sagen. Passt, Phil. Wir hören uns.
Klar. Hau rein. Ciao.
Bis dann. Ciao, ciao.